Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben den 10. Februar. Es ist bewölkt, grau. Die Stimmung ist so wie bei den Chiefs gestern zum Beginn der Halbzeitshow. Wir sehen Spiegelungen in Willis Hintergrund. Das ist fantastisch. Die YouTube-ZuschauerInnen können sich glücklich schätzen, um Willis Setup mal zu sehen. Es spiegelt sich quasi im Mars, im Porträt des Mars, dem Gott des Krieges, spiegeln sich die Gesichter von uns. Und mit diesem Quabblebabab läuten wir diesen Podcast ein. Ich sitze hier mit einer Stunde Schlaf. Und bin sowas von ready. Wie geht's dir?
Gut. Ich habe richtig gut geschlafen gestern. Ich habe nämlich nicht Super Bowl geguckt.
Gute Entscheidung.
Hat sich gelohnt? Also war gut?
Nee. Also ja, also nee. Also, nö. Ja, also, wo, also pass auf. Ich hatte heute pädagogischen Tag. Das heißt, es war klar, ich muss heute keinen Unterricht machen, sondern pädagogischer Tag heißt ja immer so ein bisschen Lehrerfortbildung. Das heißt, du sitzt da 9 Stunden wie ein Schüler quasi und hast nette Gruppenarbeit und bist so ein bisschen am Zuhören und so. Deswegen wusste ich, okay, der fängt auch erst um 9 an, wenn ich irgendwie Super Bowl gucke und ich habe mir Ziel gesetzt, so nach der Halbzeit eigentlich Halbzeitshow quasi auszuschalten. Das ist dann so 3 Uhr. Und dann dachte ich, komm, 3 bis 8 Uhr pennen sind 5 Stunden. So, es ist für mich fast normal. Also manchmal wache ich auch so nach 5 bis 6 Stunden auf. Deswegen dachte ich, komm, kriegst du irgendwie hin, ist voll okay, dann bereust du auch nicht. Und diese Zeit zwischen so 10:30, wenn Chiara ins Bett gegangen ist und ich nochmal so ins Bett gehen würde, und so 3 Uhr, die war schon richtig cool, weil man so wieder mal so dachte, so, die Welt schläft. Also was natürlich nicht stimmt, weil viele auch, also gerade da ja auch mal ein bisschen länger aufbleiben, aber so, weißt du, keine Nachrichten am Handy, weil nichts mehr passiert und so. Ja, und das so diese 3,5, 4 Stunden so Ruhe, fand ich irgendwie ganz geil. Und dann bin ich auch richtig müde gewesen und dachte so, ja geil, jetzt fängst du einfach um 3, fällst einfach schön ins Bett, weil ich hatte auch keinen Koffein hier oder sonst irgendwas, sondern ich bin einfach wach geblieben und es war kein Problem. Und das Problem ist, dann lag ich aber im Bett um 3 und auf einmal, das habe ich selten in meinem Leben so erlebt, hatte ich auf einmal so Herzpochen. Also ich hatte das Gefühl, so wie, weißt du, wenn du zu viel Koffein trinkst oder so, dass man auf einmal so im Bett liegt und denkt so, oh, irgendwie ist man so wach und irgendwie ist man so, der Körper ist so, in Aufregung aus irgendeinem Grund, obwohl es gar keinen richtigen Grund dafür gab, also gar keinen. Und dann war es auf einmal irgendwie 5 und ich habe quasi nicht richtig gepennt. Und dann bin ich aber nochmal so von 5:30 irgendwie bis 6:30 irgendwie nochmal eingepennt. Deswegen, es war schon okay, um so ein bisschen aus dem Bett zu kommen. Es war wie so ein Powernap, glaube ich. Deswegen, mir ging es voll okay heute Morgen und den Tag über jetzt auch okay. Ich merke es jetzt so langsam, wie immer, wie früher, ehrlicherweise, wenn man so durchgemacht hat, merkt man dann am nächsten Tag, so gegen 16, 17 Uhr kommt das Tief. Das merke ich ein bisschen, aber sorry, du hast gefragt, ob es sich gelohnt hat. also für diese coolen 3 bis 4 Stunden gefühlt schon. Das Spiel war halt irgendwie unerwartet, aber schon ganz cool, weil die Chiefs schon so als Favoriten reingegangen sind. Und die halt zur Halbzeit 24-0, glaube ich, zurückgelegen haben. Und das ist schon, also 24 heißt jetzt quasi so 3 Touchdowns so grob. So, ne? Und das ist schon untypisch gewesen. So, es war ein bisschen so eine kleine Sensation, vor allem, weil es irgendwie 2 oder 3 Interceptions gab. Interception heißt quasi wie früher bei Brennball Luftfang, wenn du dich erinnerst. Also wenn du quasi wirfst und einer fängt den Ball aus der Luft, dann ist sofort Mannschaftswechsel, beziehungsweise da ist dann sofort Ballbesitzwechsel. Und das ist sehr untypisch für den Quarterback von den Chiefs, weil er eigentlich nie Interceptions wirft, weil das einer der besten, also so der Nachfolger von, wie heißt der, den du auch kennst?
Der von Giselle Bündchen verlassen wurde?
Maybe. Der von den Patriots früher, der Tom Brady, genau, exakt.
Sag ich doch. So, ne? Ich kenn's halt immer nur über die
Ex-Frau. Gossip Bui, geil, über die Gala. Genau, so das ist so wahrscheinlich so, also man spricht so, das ist, der ist halt super jung noch und das ist aber schon eigentlich so der geistige Nachfolger von dem sagt man so die Zukunft voraus, dass der das so, dass der ihn übertreffen wird, so gefühlt so ein bisschen. Ja. Und deswegen, das war so untypisch und ich habe jetzt heute Morgen dann den Spielstand geguckt, waren irgendwie am Ende, glaube ich, 42 zu 23 oder so, also war es eine ziemliche Klatsche für die Chiefs, was, glaube ich, kaum wenige vorher so vorhergesehen haben. Und was ich noch ziemlich cool fand, was aber das Internet, glaube ich, anders sah oder die Welt, war die Halbzeitshow. Hast du mitbekommen, wer die Show
gemacht hat? Ich habe nur gesehen, dass Drake das nicht so geil fand.
Weißt du warum?
Ja, wegen den Kendrick Lamar und
Ja, genau. Ja, genau. Also genau, Kendrick Lamar hat die Halbzeitshow gemacht und die wurde, also, wo fange ich an? Ich glaube, die wurde nicht so super gut rezipiert oder aufgenommen, weil es gab, glaube ich, irgendwie ein, zwei Cameos nur, also nur so Leute, die quasi dabei waren. Bei Halbzeitshow ist ja meistens so, oh krass, da ist noch Eminem, oh guck mal, da ist 50 Cent, oh guck mal, da ist Tupac-Hologramm oder so. Und diesmal war es eher so, ah ja, da ist Kendrick Lamar, da ist eine Sängerin, die ich nicht kenne, und da ist Samuel L. Jackson als hier We Want You, wie heißt der? Der, dieser, also der aus den amerikanischen Plakaten immer ist, dieses von früher, dieses We Want You, dieser
Ach so, hier, zur amerikanische Aufruf zur Armee.
Genau, aber ja. Wie heißt diese Person, die das verkörpert? Der heißt ja nicht Mr. America, wie heißt der Typ? Weißt du, mit diesem Zylinder? Uncle Sam, dankeschön. Ja. So, Samuel Jackson als Uncle Sam, das war ein bisschen witzig am Anfang so. Ja. Genau, und die Show war cool, auf jeden Fall, also vom Aufwand her und so. Aber es war halt purer Rap, so. Und das, glaube ich, das ist halt so ein bisschen das Gegenteil, also nicht so das, was sonst bei Super Bowl manchmal so ist, so dieses Bombast und irgendwie für alle was und so, da fliegt jemand durch die Luft, sondern es war so relativ, ja, so True Rap Hip-Hop-Kram. Und ich find's halt ganz geil. Also es hat irgendwie Bock gemacht und mir hat das irgendwie gefallen. Aber ich glaube, das war halt der breiten Masse ein bisschen zu wenig Bombast für jeden, so vielleicht. Genau, und ehrlicherweise, ich bin ja gar nicht im amerikanischen Rap-Game drin. Ich kannte, glaube ich, ein Lied oder zwei Lieder von Kendrick Lamar so. Und das ist ja, glaube ich, gerade einer der größten Rapper der Welt, wahrscheinlich, ehrlicherweise. Und diesen ganzen Drake-Beef habe ich immer nur so aus Podcasts so halb mitbekommen. Ich weiß überhaupt nicht, was da los ist. Ich weiß auch gar nicht, was Drake so für Musik macht. Ist das der Ex-Freund von Rihanna oder ist das Chris Brown? Keine Ahnung. Ist Drake auch, hat der auch mal irgendwie seine Freundin verprügelt? Ich weiß es nicht genau. Sind die alle? Ich blick da überhaupt nicht durch bei den Ami-Rap. Vielleicht kannst du mich gleich noch abholen. Letzte Anmerkung noch, was ich witzig fand, wie Kendrick Lamar eine Schlaghosen-Jeans gerockt hat. Das sah ziemlich fresh aus. Trotzdem wird es nichts für mich, glaube ich. Aber das war noch ganz witzig. Aber also Viertelstunde hat es gedauert. Für dich würde ich jetzt zum Beispiel sagen, lohnt sich das, die nachzugucken. So, ist ein cooles, also nettes 15 Minuten YouTube-Video, das man sich nebenbei mal angucken kann, um die Show zu gucken. So.
Ja, vor allem, ich habe die das allerneueste Album noch nicht so, aber das Album davor von Kendrick Lamar, das habe ich halt, weiß nicht, so ein 3 Monate im Stück einfach so immer wieder durchgehört. Also ohne Tabu haben wir es einfach
super. Musst du mal sagen, wenn das gut ist. Weil ich habe da wirklich, also ich bin da einfach gar nicht drin.
Ja. Ist voll gut.
Guck
mal an. Und als das mit dem Drake-Beef da losging, oder da gab es ja so ein paar Songs hin und her, und dieses Not Like Us, das war so, das habe ich einmal gehört und dachte mir so, irgendwie hat das was, und dann habe ich das so tot gehört. Das habe ich irgendwie so 3000 Mal am Stück gehört, so, und innerhalb von 2-3 Wochen, und habe es jedes Mal wieder gefeiert. Und es einfach ein cooles Lied ist, und dann habe ich mir. Kennst du das, wenn du einmal so hängen geblieben bist, dann fängst du an, so ein bisschen auch mal zu gucken, worum geht es eigentlich in dem Lied und so weiter. Klar. Und das ist schon ziemlich brutal. Also es ist nicht nur so.
Weil ich weiß es gar nicht, hol mich ab.
Es ist nicht so nur so, wir haben so ein bisschen Beef, sondern eher so, also quasi die Hauptunterstellung ist, dass Drake ein Pedo ist.
Ah. Ich dachte immer, es geht so, du bist kein Rapper, so, du bist nicht wie wir von der Straße. Ich dachte, es wäre so ganz so.
Ja, auch.
Oldschool-Kram
so ein bisschen. Okay. Weil Drake eher so der Disney-Rapper ist, so ein bisschen über halt ne, die Schiene groß geworden. Und aber viel mehr so dieses Pedo-Ding, weil er halt irgendwie so relativ vielen jüngeren Mädels irgendwie immer in Kontakt steht, so als ich bin der ältere Business-Typ, so ich sag dir, was du machen sollst. So,
so karrieremäßig und, so, also.
Ja.
Was? Ja, okay.
Ja, wo so Gossip im Raum ist, so, hey, vielleicht hat er auch ein Fable und so dafür. Okay. Und ja, jedenfalls ist das so die Baseline. Und da sind halt viele coole Passagen in dem Lied, also einfach viele coole so Wortspiele drin. Wie war das eine? Irgendwie, you try to strike a chord, also du versuchst hier einen Akkord zu schlagen auf der Gitarre, and it's probably A minor, also ne? A minor als Akkord, so als oder halt in der E. So. Und es sind halt so viele so Punchlines in diese Richtung. Und dabei macht der Song einfach Bock zu hören. Und das ist irgendwie einer der wenigen Songs, wie ich finde, der einfach cool zu hören ist und gleichzeitig halt einfach cooler Diss-Track ist, weil wo du dann sagst, okay, wenn ich mich auf die Texte einlasse und die Story so ein bisschen auf mich wirken lasse, dann kann ich das nochmal mehr genießen, wie quasi künstlerisch hier so verbale Fäuste verteilt werden.
Ja, den hat er irgendwie gestern so, also ich habe es nur von der Vorberichterstattung mitbekommen, also Drake hat wohl im Vorhinein angekündigt, wenn er den spielt, dann verklagt er die ganze NFL und so, also verklagt er irgendwie da alles sozusagen irgendwie. Und dann haben die Leute spekuliert, spielt er nicht oder den Song so. Und er hat ihn halt immer so angeteased, so. Er wurde immer so kurz angespielt, so 2-3 Zeilen und dann wieder und dann wieder. Und ich habe dann auch ein bisschen längeren Part, weil ich kenne das Lied halt, wie gesagt, nicht. Ich habe es nur später so mitbekommen irgendwie, dass das dann nur das Lied irgendwie war. War dann irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen abgelenkt einfach von der Show und so. Muss man es auf jeden Fall nochmal in Ruhe anhören, aber er hat es wohl irgendwie gespielt und jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt der G-Drake-Antwort sozusagen darauf ist, ob er da jetzt schon drauf reagiert hat. Es war halt witzig, weil das ganze Stadion halt das dann so mitgrölt und ich glaube, das ist halt dann, also wie cool ist das, wenn dann Diss-Track einfach von der ganzen Welt gehört ja, und gesungen
allem,
wird. So.
Vor allem, wann waren die Grammys letzte Woche oder so?
Ja, diese 5 Grammys hat er gekriegt oder so, ne?
Er hat auch bekommen und als er zu dem einen, ich weiß nicht, von Grammy halt bekommen, gehst halt auf die Bühne hoch und dann wurde halt auch dieser Track im Hintergrund gespielt. Und die ganzen Promis sind aufgestanden und geklatscht und haben alle mitgesungen. Und dann ist halt Drake und denkst dir so, ey, was ist das? Vor allem halt diese eine Stelle mit dem A minor ist halt so super. Das kennt halt jeder und kann jeder mitsingen. Und das ist halt so, ey Leute, ihr wisst schon, worum es geht. Aber dann überlegst du, all deine ganzen Showbiz-Kollegen so um die Ecke halt, weiß nicht, andere Künstler feiern das halt. Und dann ist es halt so, wie als hätten sie sich auf seine Position geschlagen und du bist halt voll in der Unterzahl. Gerade jetzt beim Super Bowl. Das war's, Drake. Das
ist halt, es gibt keine größere Bühne so irgendwie, ne? Stell dir vor, Kool Savas damals. Und das, ja, das war so genau das, im Untergrund. Du hast es irgendwie so nebenbei gehört. Keiner kannte das so richtig. Also natürlich kannte das die Szene so ein bisschen, aber das dann auf einmal auf Weltbühne und so. Witzig. Yes. Das gibt dem Ganzen nochmal einen witzigen Touch so irgendwie dazu.
Ja, auf jeden Fall. Aber es liegt cool. Ich mag das. Ja,
muss ich mir nochmal anhören.
Aber ich glaube, die ganzen Drake-Kram habe ich nie gehört.
Wie ist das falsch im Kopf? Aber sagt man nicht so ein bisschen, Shindy ist so der deutsche Drake? Passt das?
Ja, ich glaube, das kommt sogar hin.
Ich glaube,
das
sagt man so ein bisschen so Glam-Rap, so ein bisschen so, hey, bling, bling. Und ich bin so ein bisschen fancy, bisschen ein hübscher Mann. Und ich mache irgendwie so ein bisschen fancy Rap so.
Ja. Ja.
Ja. Und ich fand Shindy eigentlich immer ganz okay, so die Musik. Ich weiß gar nicht, wie. Also, würdest du jetzt sagen, so, also, du als der die Musik hört, vielleicht kannst du dir beides gut anhören, sozusagen? Oder würdest du auch sagen, boah, nee, die Musik von Kendrick gefällt dir auch grundsätzlich einfach besser und das Drake-Kram gefällt dir auch einfach nicht? Oder würdest du sagen, neutral einfach, also jetzt nicht im Beef involviert, ja, kann man sich halt beides anhören, das ist halt beides ganz guter. Also, super wahrscheinlich amerikanischer Rap so.
Bei Kendrick, also gerade bei dem einen Album, ist halt viel, wie soll ich sagen, das ist halt noch so.
Vorletzte, meinst du jetzt?
Ja, genau. Da ist halt auch noch so, also ich glaube an den Alben davor aber auch, da ist halt immer noch so mehr so Persönlichkeit und Storyline mit drin. Und bei Drake hatte ich immer den Eindruck, es ist eher so, das sind so Songs, die sind halt cool im Club und das sind auch so Songs, die machen auch vielleicht eine gute Stimmung, die sind irgendwie gut, also nicht schlecht gemacht und so, aber da fehlt irgendwie so. Das etwas darüber hinaus. Also ja, auch selbst wenn man sagen würde, die sind irgendwie, also da steckt irgendwas drin, aber es hat mich nie irgendwie abgeholt. Bei Kendrick gerade, das ist eher wie so, du hörst das Album und das ist so wie, als ob du ihm bei der Therapiesitzung quasi zuhörst, wie er durch seine ganze Kindheit geht und was weiß ich. Und das ist halt, du sagst, okay, krass, das ist irgendwie mehr als nur gute Musik. Und bei Drake war es halt eher immer so, oh ja, das ist ein cooler Rap mit Mustard on the Beat, irgendwas. Mhm. Ja. Also mir hat da immer die Tiefe gefehlt, so ein bisschen.
Ja, ich kann mir vorstellen, also ich glaube, dass ja gerade viele Menschen, oder also mir geht es zumindest auch so, dass ich gerade so ein klassischer Release-Radar-Hörer bin oder wenn halt irgendwie ein neues Album rauskommt von Sachen, die ich cool finde. Und ich kann mir vorstellen, wenn so ein Release-Radar bei mir Kendrick Lamar und Drake drin sind, würde ich wahrscheinlich den Drake-Song mir immer öfter nochmal anhören, weil der einfach, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin im Auto oder so, dann irgendwie für mich
besser funktioniert,
aber wenn man sich mal hinsetzt zu Hause und sich mal wirklich auch so ein bisschen die Zeit nimmt, aber ne, wenn man so ein bisschen bewusster die Musik quasi hört, dass dann wahrscheinlich das die Kendrick Lamar Musik irgendwie cooler vielleicht einen hittet.
Ja,
witzig ist, da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ich noch nie Kendrick Lamar gesehen habe. Also als ich das so gesehen habe, dachte ich so,
who this?
Ich hab den noch nie gesehen. So, das, also natürlich kann ich den Namen, aber es war so witzig, immer da wieder, immer weil das Zeit ja viel drüber sprechen, so was in der Blase passiert und was nicht in der eigenen Blase passiert. So, ich bin so gar nicht in der amerikanischen Rap-Blase drin. Das ist so witzig.
Ich muss gerade dran denken, weil ich die letzten 3 Tage war irgendwie Kanye West wieder da. Mm-hmm. Wenn man von amerikanischen Rechten, aber der war auch schnell wieder, der ist so wieder weg. Ja,
schnell wieder weg, ne?
Junge, der Typ ist. Aber es war so die ersten zwei Sekunden war es doch so, der schreibt bestimmt so, haha, hab mich jetzt für alle verarscht und dann ging es immer, wird's immer wilder und dann denkst du so, yo. Gerade so seine öffentliche Episode irgendwie.
Ja, erzähl dir mal kurz, weil ich finde das so witzig, weil wenn, also das ist, finde ich, ich finde Kanye West ist so jemand, der unseren Podcast so witzig begleitet, weil ich so am Anfang, als wir angefangen haben mit dem Podcast, ist ja mittlerweile, ist es schon 5 Jahre her? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich, ne? So grob.
Ja.
Würde ich fast sagen. Und da war es irgendwie noch am Anfang, haben wir darüber geredet, ach guck mal, der hat jetzt im Musikvideo so witzige, breite T-Shirts und so lustige Kostüme an und ach guck mal, was der wieder für crazy Sachen macht und guck mal, der Schuh. Und dann Jahr für Jahr war es so, ah okay, die Kooperation mit, war das Nike oder was war das? Mit
Adidas
so,
hat der relativ Adidas, groß
gehabt, ja. Ne, wurde irgendwie gecancelt und dann das und irgendwie sagt er, ich bin der schwarze Jesus und dann irgendwie so Gottkomplexmäßig, dann wurden die Alben so komisch gospelig, dass man auch sagte, hu, meins wäre es jetzt nicht mehr sozusagen. Und dann hin zu, okay, ich bin einfach, wie hat er gesagt, ich bin Kanyos Hitlos? Nee, ich weiß nicht genau, irgendwie so ganz strange. Also er ist halt irgendwie völlig auf dem strangen Hitler-Film.
Ja, 100%. Das war das erste Mal vor, weiß nicht, einem Jahr oder was, oder vor 2 Jahren, also als es noch Twitter war, glaube ich, dann hat er angefangen damit. Dann wurde er relativ schnell dann gekickt. Dann quasi wurde es zu X, da wurde er wieder, dann war es so, okay,
Free Speech, lang genug,
jetzt können wir ihn wieder so mal reinlassen, mal gucken. Dann war erstmal so, er war wieder da, aber war nicht da, irgendwie hat nichts gepostet. Und aber das war schon nach dieser Zeit, wo er so seine Hitler-Phase hatte. Das ist irgendwie so ein Kind. Das so.
Ja!
Und jetzt halt, wie gesagt, vor ein paar Tagen ist er wieder aufgetaucht. Und da ging es halt erstmal noch so ganz normal los, hat einfach so witzige Sachen gepostet. Also so harmlos witzig einfach. Und dann aus dem Nichts kam einfach quasi dieses Comeback von dieser, als hätte er diese Hitler-Phase wieder einfach weitergeführt. Und wieder so voll, einfach voll übertrieben Sachen gepostet. Wo dann, glaube ich, auch am Anfang alle noch dachten, okay, fügt sich das jetzt wieder? Also sagt er halt irgendwas wie, ey, hab dich nur verarscht, alles gut, so. War nur. Aber nein, kann man nicht. Und dann nicht kam so immer auch einmal mehr, immer mehr Posts in die Richtung, okay, das geht nicht. Wir haben es versucht, haben ihn mal machen lassen für 3 Minuten, aber geht nicht. Und dann hast du auch gemerkt, okay, Kanye West ist blockt und dann ist er wieder weg.
Und ne, ist ja immer auch mal ein Beispiel für, okay, ne, Free Speech wird immer propagiert sozusagen. Ich bin ja auch jemand, der immer, also das auch gerne kritisiert hat, so nach dem Motto, naja, wo hört das auf, fängt das an sozusagen. Und das ist ja mal ein Beispiel für, ja, okay, und da wird auch dann im Zweifel, die Free Speech ist dann irgendwann nicht mehr Free Speech. So, dann wird auch einfach auch selbst dann, also was ist selbst, ne? Aber ja doch, auch selbst auf der Plattform, die sich auf die Fahne schreibt, wir sind so Free Speech all over the place, wird dann eben das auch unterbunden. So.
Ich glaube, das ist selbst in, also ich glaube, es gibt kaum Länder auf dieser Welt, also klar gibt es bestimmt ein paar, wo quasi Rassismus, Antisemitismus oder sowas in die Richtung, wo das halt irgendwie also nicht illegal, also wo es nicht irgendwie per Gesetz auch irgendwie geregelt und dementsprechend verboten ist. Und ich glaube, egal welch, also ich glaube, egal ob es Europa ist, USA, das ist dann so, okay, da gibt es auch keinen Streit drüber. So. Das ist jetzt so Sachen so geschrieben, dass man einfach nicht drüber sagen kann, streiten kann. Ist das jetzt irgendwie, wissen wir nicht, ist das gemeint? Und da war es so, okay, klar, alles klar, dann ist das Thema auch weg. Das Gleiche gilt ja für viele andere Themen auch. Also wenn jetzt jemand schreibt, so ich werd irgendwen umbringen, das ist dann halt auch so, okay, das geht halt nicht. Oder hier sind irgendwelche Fotos von Kindern oder so. Nee. Also wenn Drake das jetzt machen würde.
Ja, ich wollte sagen, ich wollte gerade den Gag machen, genau.
Drake, daher.
Ja, das, genau. Der war doch auf, war nicht Kanye West jetzt auch nochmal auf irgendeiner Gala? Und da, also
auch so. Bei den Grammys. Aber halt.
Also auch bei den Grammys, wo irgendwie seine Freundin irgendwie so
wo er sie einfach so nackt war. Hingestellt hat, quasi.
Ja, genau, wo die quasi kein Kleid, also so ein Kleid anhatte, das einfach see-through war, wo man wahrscheinlich in Deutschland denken würde, ja, ist halt irgendwie exzentrisch und aber in Amerika ist es halt irgendwie ein big thing, so ein bisschen, ne?
Ja, es war halt wirklich komplett see. Also es war halt so, dass man sagt, okay, das ist so, wie wenn du hier irgendwie so Transparenz auf 0, also auf 100% setzt,
Farbe auf 0. Wenn du die Mods installiert hast früher.
Ja, also konnte ich sagen, ist so ein bisschen so, ne, wenn man mit so Restfantasie, nee, es war einfach komplett transparent. Ja, das ist irgendwie super strange.
Ja, ist so ein bisschen auch schade. Ich finde, das ist so einer der wenigen, also wo man so dieses so Death of a Hero so, ne, dieses eine Album oder die zwei Alben haben wir irgendwie einen doch krass geprägt früher. Mm. Und irgendwie möchte, also mich, ich glaube, da meinte ich auch noch danach, ich glaube, du fandst danach auch noch ein paar Sachen irgendwie, glaube ich, also ich habe glaube ich, einfach nicht gehört, ich habe, also ich glaube, aber da war noch was dabei, was auch cool war, das habe ich noch nicht mehr so mitbekommen. Aber das ist dann, dass man so denkt, so, man hat lange gedacht, ach, der kriegt sich irgendwie wieder ein und das ist bestimmt nur diese Psychosen und du hast irgendwie eine Krankheitsdiagnose und irgendwann kommt er wieder und macht coole Musik und dann ist irgendwann so, ja, jetzt kann man das nicht mehr so richtig rechtfertigen. So, also ich kann mir trotzdem die Alben gut anhören, die früheren, für mich stirbt dann nicht das Album sozusagen. Mhm. Aber wie soll ich sagen, das ist wie bei dem Linkin Park Comeback, da denkt man einfach so, ey geil, da gibt's nichts dran auszusetzen, voll cool, ja, da freut man sich einfach sozusagen. Und bei Kanye West, wenn dann irgendwas kommt, denkt man so, ja, ist halt Kanye West. So, das schwingt dann irgendwie so ein bisschen mit, finde ich.
Ja. Ich finde manche Sachen so, also wenn man Sachen im Extrem macht, dann finde ich, gehört irgendwie, da muss noch mal im Fernsten irgendwie so eine, irgendwas dahinter stecken. Also so zum Beispiel,
wenn was
ich
sage,
ich stelle jetzt hier irgendwie meine Frau oder Freundin da irgendwie nackt hin, so da. Okay, aber was ist die Message? Ne?
Ja.
Oder, okay, also das mit diesem Hitler-Ding ist schwer irgendwie, aber
was ist die Message?
Ja, vielleicht steckt da ja irgendwas, aber tut's halt nicht. Und das ist halt genau der Punkt, also in beiden Themen, wo du dir denkst, okay, Kanye, aber was willst du, also was willst du dir selber in der Welt und irgendwie, was willst du mitteilen? Und jetzt, glaube ich, die letzten Jahre war es halt, vorher war es noch so, da konntest du irgendwie sagen, hey, der ist cool, weil der hat irgendwie irgendwas so. Und jetzt ist es okay, der ist einfach nur crazy. Also, und da ist halt keine Message zu finden.
Es ist irgendwie so der schmale Grat zwischen so Künstler-exzentrisch sein oder Exzentrismus und zwischen crazy sein.
Ich glaube, das meine ich mit Kunst gehört halt für mich noch dazu, dass du irgendwie irgendwas triggerst oder irgendeine Message hast oder irgendwas, oder dir irgendeinen Spiegel vorhalten willst der Gesellschaft oder irgendwas halt. Aber egal wie lange ich suche, der Auftritt bei den Grammys, denke ich mir so, ja, okay, aber.
Es ist doch so dieses, gab es nicht auf dem einen Album, auf einem dieser Gospel-Alben, die ja so ein bisschen später kam, auch so irgendwie ein Track, wo er die ganze Zeit nur sagt, ich bin Gott oder so, I'm Jesus oder irgendwie sowas.
Ja,
also
ja.
Man so, eigentlich so ein total abstruses Lied, wo man aber dann so denkt, ja, das ist halt irgendwie ein ästhetischer Künstler, irgendwas hat er sich vielleicht dabei gedacht. Und ich finde, das sind so Sachen, da kann man sagen, ja, es ist halt musikalisch nichts für mich und das berührt mich nicht. Ja. Aber da finde ich irgendwie das immer noch witzig, wenn dann Künstler solche Sachen machen, so, ne? Wie wenn irgendwelche, keine Ahnung, Künstler nicht im musikalischen Sinne, keine Ahnung, eine Bananenschale auf irgendeinem Stuhl vergammeln lassen und mir dann erzählen, wie das irgendwie der Abgesang auf den Kapitalismus ist, denke ich mir so, ja, okay, cool, hast du dir was bei gedacht, ist nicht mehr eins, aber do it so. Ist besser, als wenn du gar nicht auftauchst.
Das ist voll gutes Beispiel, weil ich habe das häufiger mal, wenn ich dann so, keine Ahnung, TikTok gucke ich dann so, oh, hier moderne Kunst, irgendwie so eine Ausstellung, wo ich denke, da stehen Leute vor und da springt so Typ Trampolin und malt so eine Linie an die Wand beim Sprung. Und dann so, also egal, wie ich das jetzt drehe und wende, so, ich sehe da drin halt nichts. aber du kannst mir auch nicht einreden, dass ich da was drin sehen sollte. Es gibt so, ne? Das ist so ein bisschen wie dieser nackte König da, dieser Geschichte, der wo alle irgendwie sagt, oh, voll toll, du siehst einfach den nackten Dude. So. Das ist das für mich. In vielerlei moderner Kunst, Kanye West mit eingeschlossen, sehe ich halt einfach nichts, außer halt jemanden, der ein bisschen Support braucht, links und rechts vielleicht mal. So. Damit ist die Geschichte zu Ende geschrieben. Und teilweise ist es halt immer noch witzig, weil du denkst, okay, es ist so unberechenbar krank, dass du denkst, so irgendwie so, als würde die Simulation einem irgendwas schicken wollen. Aber mehr auch nicht. Damit
hört es auch auf. Ja, und ich glaube, genau, und was letzte Ergänzung noch dazu, ich glaube auch immer, sobald die Person sich selber nur so ein bisschen lächerlich macht und irgendwie selber die crazy Person ist und nicht irgendwie andere mit reinzieht, ist dann auch nochmal egaler. Ne? Ja, nix, ja, komm, mach halt so, ne? Aber wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, da Hitler vergleiche und dich selber irgendwie darstellst und irgendwie dann versuchst, also und du weißt, da ist eine Audience von irgendwie, will ich gar nicht wissen bei X, wie viele Leuten das dann, also wahrscheinlich 10 Millionen Menschen mindestens, die dann irgendwie ihm folgen oder so. Dann denkt man so, ah, das richtet irgendwie was anderes an, als wenn er sich jetzt eine witzige Perücke aufsetzt und sich ein Bauchnabel-Piercing stechen lässt. Keine Ahnung, also irgendwelche abstrusen Sachen, die auf einmal so passieren. Dann denkt man so, ja, okay, dann ist halt ein bisschen crazy, ich kann wegschalten, fertig. Aber das dann irgendwie so, ah, okay, shit, das irgendwie schlägt größere Wellen, als man vielleicht tun sollte, so.
Ja, und wie gesagt, da ist halt nichts hinter. Also es ist halt, wo ist die Message? So, was ist, ne, was bezweckst du damit? Und dann denkst du so, eigentlich nur noch Aufmerksamkeits,
Aktion. Ja, wir können noch so ein bisschen beim Thema bleiben quasi und ein bisschen überleiten vom gestrigen Abend, weil es war ganz witzig, meine Eltern haben mir quasi so eine Nachricht geschickt mit, und was guckt ihr? eher sozusagen politisch interessiertes Kanzlerduell oder den Super Bowl so in der Form. Und dann habe ich irgendwann zurückgeschrieben, ja, wir gucken beides so ein bisschen quasi. Oder ich gucke dann beides so ein bisschen. Und du hast eben gesagt, du hast es nicht gesehen.
Ich habe nur so Snippets gesehen, also so hier 5 Minuten Schnipsel zu einem Thema hier und da, aber nicht das Gesamte. Nee.
Aber ich glaube, dass das auch okay ist. Ich glaube, dass, also ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, kannst du euch mal erzählen, ob die das groß verfälschen. Ich habe den Eindruck, das war so ein, das waren irgendwie 2 Stunden. Und ich glaube, dass da nicht viel verfälscht werden kann durch Verkürzungen.
So, ich glaube auch nicht. Das war halt immer so, ne, zu einer Frage halt eine
Antwort. Genau. Ja. Nur manchmal ist es ja so, dass man dann so denkt, ja, ich habe jetzt irgendwie nur so 30 Sekunden oder irgendwie so gesehen, ist es jetzt nur so positiv geschnitten für Partei 1 oder 2 und ich glaube, das war gestern nicht so richtig möglich. Willst du vielleicht erstmal kurz, also wie ist so dein, hast du so ein bisschen Internetrezeption davon, wie die das so aufgenommen haben, wie ist so, wie war so die Wahrnehmung von dir quasi, wenn du es nicht gesehen hast und nur die Snippets?
So, meine Wahrnehmung war halt relativ, also unüberrascht, also ich habe nichts gehört, wo ich gesagt habe, das überrascht mich jetzt irgendwie nicht. Das war halt genauso, wie ich das wie erwartet hätte von dem jeweiligen Kandidaten. Inhaltlich, jetzt ohne irgendwie auf die Inhaltsebene zu gehen, da, also in allen Bereichen, die ich jetzt da irgendwie gesehen habe. Was ich spannend fand, war die Wahrnehmungsdarstellung im Nachhinein. Also was ganz viel rumging, war so dieses hier ist eine Umfrage, die bewertet, wie die Zuschauer dieses Kanzlerduell bewerten. Und dann, das, glaub, was mir im Gedächtnis geblieben ist, da gab es eine Umfrage, ich glaube, vom ZDF selber, wo, ich glaube, es relativ ausgeglichen war, tendenziell eher Scholz. Und dann gab es eine von T-Online, die quasi Merz als klaren Sieger gesehen hat. Und da gab es irgendwie noch eine andere, die auch irgendwie eher Richtung Merz ging. Und wo dann so, wo die Leute sagen, ah, guck mal hier, es wird so extra so dargestellt im Nachhinein, wen haben die denn überhaupt befragt? Also da haben sich Leute drüber gestritten quasi, ist das jetzt Manipulation, ne? Wie kann das so auseinandergehen, bla. Und das war da, wo habe ich quasi so den größten Streitpunkt gesehen, so, wo die Leute sich gestritten haben im Internet, also auf Twitter meistens so, über, naja, was ist denn jetzt hier, wer hat denn jetzt wirklich gewonnen, was ist die Wahrnehmung versus Realität und bla bla bla.
Ja, ich glaube irgendwie, also meine Einschätzung dazu wäre jetzt, ich glaube, das ist total subjektiv. Ich glaube, so eine T-Online-Community ist auf eine andere, als die beim ZDF anrufen oder so. Oder klar, die halt dann im Zweifel bei der Welt irgendwie das abgeben oder so. Ich glaube, das ist halt einfach sehr zielgruppenorientiert, je nachdem. Und was ich eben, was interessant war, fand ich, das ZDF hat quasi zur Halbzeit auch einmal so einen Durchschnitt quasi veröffentlicht, wie der gerade die gerade gesehen würden, und da war halt Merz vorne sozusagen. Und da vielleicht ergibt sich dadurch auch so ein bisschen das Bild, je nachdem, wann die quasi gemacht wurden, wann die abgestimmt wurden. Weil das, finde ich, konnte man schon so ein bisschen, also konnte ich ein bisschen teilen, dass man sagt, okay, irgendwie war Merz am Anfang ein bisschen stärker, weil es halt eben auch das Thema Migration war und so ein bisschen emotionaler sozusagen aufgeladen war. Und hinten raus war es dann so ein bisschen sachorientierter. Und da konnte Scholz eigentlich ganz gut immer sagen, ja, aber da haben wir eigentlich schon ganz gut was gemacht, so erneuerbare Energien und so diese Themen, wo man, wo er immer sagen konnte, ja, aber hier die Zahlen sprechen ja eigentlich für uns und so. Und ich glaube, da hat man ganz gut den Shift so gemerkt zwischen, ja, in dem einen Themen finden die Leute es eben schwach sozusagen, was da passiert ist. Und da konnte Merz gut pieksen. Und auf der anderen Ebene konnte Merz dann eben nicht so viel liefern, weil er einfach dann immer nur Versprechungen machen konnte und Scholz konnte halt sagen, ja, da haben wir aber halt schon gemacht, so, da kannst du halt sagen, was du willst. Und ich glaube, dass das auch viel diese Wahrnehmung also, geprägt hat, plus halt die Themen, die inhaltliche Ebene, weil ich habe mir das gestern schon gedacht, dass an einem Thema kann man das gut machen, finde ich, weil es ging dann um dieses klassische Thema mit, wie wollen wir das alles finanzieren, so, ne? Also nach dem Motto, ne, sie alle versprechen uns irgendwie Verteidigungsbudget auf 2, die CDU sagt sogar auf potenziell 3% hoch. Dann sagt Scholz, das ist völlig unrealistisch sozusagen, auf 3% hochzugehen. Das, wir kommen mit den 50 Millionen schon nicht hin. Wo sollen dann diese 100 Millionen quasi herkommen? Bla, bla, bla. Und Scholz, und Merz sagt dann quasi, und Merz argumentiert halt immer ganz klar dann, also da konntest du die beiden Pole ganz gut sehen. Und ich glaube, daran verortet sich dann sozusagen, was du besser fandest an diesem Beispiel. Merz sagt, ja, wir wollen das durch Wirtschaftsaufschwung quasi schaffen, durch zum Beispiel Steuersenkungen, bla bla bla, ne, und so weiter. Das Wahlprogramm kennt man im Zweifel. Also dieser Was-wäre-wenn-Satz so, dieses Wir glauben an, dass die Wirtschaft sich erholen wird und dadurch kann sich das quasi tragen. Und Scholz sagt, naja, aber es ist eher unrealistisch, dass in den nächsten 3 bis 4 Jahren, bis 2028, mit noch weiter andauernden Ukraine-Krieg, bla bla bla, die Wirtschaft das alleine tragen wird. Deswegen brauchen wir die Schuldenbremsenreform sozusagen. Und Merz wollte sich nicht so richtig positionieren. Er hat irgendwie so ein bisschen rumgedruckst und sich offen gehalten, würde ich sagen. Also er hat dann so gesagt, so ja, wir probieren erstmal das und das und das. Wenn das nicht wirkt, dann müssen wir gucken, was wir machen. Und das ist, finde ich, so, da merkt man halt so ein bisschen diese diametralen Positionen so ein bisschen. Und ich glaube, je nachdem, wo du dich ja verortest, ob du sagst, die Wirtschaft soll das schaffen mit Steuersenkungen oder wir schaffen das nicht so schnell, wir brauchen diese Schuldenbremsenreform, je nachdem stimmst du wahrscheinlich auch so ein bisschen ab. Weil das muss ich sagen, ich war ziemlich positiv überrascht von dem Duell an sich, weil es, also manche waren, glaube ich, auch enttäuscht, weil es einfach kein richtiges Duell war, sondern es war eigentlich eher netter Austausch, finde ich, so. Und das finde ich eigentlich ganz cool, gerade in diesen aufgeheizten Debatten, weil es ist ja, habe ich ja hier immer schon gesagt, dass es mir auf den Sack geht, wie der Ton sich da verändert hat und das ist halt alles immer so persönlich und so unangenehm und dann denke ich mir so, boah, wenn jetzt so zwei alte Männer hast, die es da anschreien oder so anbiefen, so unangenehm, so ein Kanzlerduell 2 Wochen vor der Wahl, fände ich irgendwie so unwürdig, so. Ja, und ich finde, durch die letzten 2 Wochen da so im Bundestag konnte ja dieser Eindruck entstehen, weil ja irgendwie sich alle nur noch angegiftet haben, so ein bisschen. Und das, finde ich, war sich sehr positiv überrascht, dass da, oder also entweder wurde Merz einfach gut gebrieft, weil im Bundestag ist ja ganz anders aufgetreten als da und oder er hat halt wirklich gecheckt, ja okay, wenn ich die Leute abholen will, muss ich einfach mal ein bisschen mehr friendly sozusagen sein, um den Leuten diese Angst zu nehmen. Und ich muss sagen, das hat bei mir zumindest einigermaßen funktioniert, weil ich glaube weiterhin, es läuft darauf hinaus, dass die CDU die größte Partei, die größte Mehrheit bekommt sozusagen und dass Merz Kanzler wird. So, ich glaube, weiß nicht, ob es da noch Leute gibt, die anderer Meinung sind. Scholz hat am Ende gesagt, ich glaube daran, dass wir das noch schaffen mit der SPD, wo ich dachte, ich weiß nicht, das wird, glaube ich, eng. Aber ich persönlich als jemand, der jetzt potenziell nicht CDU-Wähler ist sozusagen und nicht Merz-Wähler sozusagen ist, mich hat das ein bisschen beruhigt. Also ich fand so, wenn er so quasi auf europäischer Ebene und auf auch sozusagen auf dieser, also gerade wenn es um dieses, welche Person repräsentiert unser Land, ja, da finde ich den Merz, der im Bundestag so letztens diese unangenehmen Reden und dann dieses, habe ich letztes Mal schon drüber gesprochen, ne, dann irgendwie so Massenvergewaltigung propagiert, die nicht passieren und so, wenn er dann so unangenehm, so rhetorisch ist sozusagen, dann fände ich es unangenehm, wenn wir so nach außen repräsentiert werden. Aber wenn er sich so wie in dem Kanzlerduell gestern gibt, ist das voll okay, weil dann kann man einfach unterschiedlicher Meinung sein. Ich wäre immer noch kein Fan sozusagen von der Migrationspolitik in der Form, aber damit kann ich total leben. Also da sind wir weit weg von, oh, das Land stürzt den Bach hinunter, wenn die CDU die stärkste Partei wird. Weil das wird nun mal ziemlich wahrscheinlich passieren. Und es wäre ziemlich traurig, wenn alle Menschen dann denken, dann geht die Welt den Bach runter. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht mehr Leuten so ein bisschen so ging, dass dieses Duell für die vielleicht einigermaßen heilsam war, dass man trotzdem vielleicht nicht in vielen zustimmt und man weiterhin vielleicht denkt, naja, irgendwie sind es immer noch irgendwie zwei so alte Männer, die halt irgendwie sich so ein bisschen da anbiefen. Aber gut, viel Auswahl hast du halt eben auch nicht. Und dadurch fand ich das irgendwie ganz okay. Also muss ich aus meiner Perspektive sagen, das fand ich irgendwie ganz, ganz okay.
Okay. Irgendwas, was irgendwie noch spannend für dich war, irgendwas Neues, was du gelernt hast, wo du gesagt hast,
boah. Nee, neu nicht so richtig. Also ich fand's wirklich, also ich fand diese beiden herausgearbeiteten Punkte mit dem Wirtschaftswachstum versus Schuldenbremse interessant, weil ich auch irgendwo dazwischen wahrscheinlich bin. Also ich glaube, das kann man ja nur seriös beurteilen, wenn du quasi wirklich die Haushalte kennst und da wirklich so ein bisschen drin bist. Aber ich finde es plausibel, dass. Also ich kann es mir kaum vorstellen, dass du so schnell jetzt einen Schwank hinkriegst und diese Verteidigungsausgaben auffangen kannst. Und ich finde es weiterhin ziemlich sinnvoll zu sagen, diese Besonderheit mit dem Ukraine-Krieg, wie lange er auch immer gehen möchte oder soll und so weiter, den stemmen wir als Ausnahme durch eine Reform der Schuldenbremse sozusagen. Nicht durch eine Auflösung, sondern durch eine Reform in irgendeiner Form, dass das quasi gedeckelt werden kann, damit man eben sinnvoll sich um Rente, Steuersenkung, Wirtschaftsboost und so weiter, keine Ahnung, kümmern kann. Weil ich finde, das wirkt zumindest schon so raus, dass das zumindest alle jetzt wollen. Vielleicht auf andere Art und Weise, aber dieses Wirtschaftswachstum, da sind schon alle mittlerweile dabei. So, wo ich das den Eindruck hatte, das war am Anfang noch anders. Also nicht dieses Wahlkampfs, aber so in den letzten 4 Jahren, wo man eher vielleicht so dachte, da sind dann schon die Grünen oder die SPD vielleicht eher so ein bisschen, ach komm, wir kriegen es irgendwie auch anders hin so. Und ich habe das Gefühl aber, dass Habeck, Scholz und Merz und alle jetzt gerade sich sehr einig in den wichtigen Themen sozusagen sind, dass irgendwie die Wirtschaftswachstum stattfinden muss. Die wollen es halt anders angehen und ich glaube, das ist dann eher so eine Glaubensfrage, so wie du es angehst, aber immerhin erkennen sie die Probleme, die wichtig sind. So, und das fand ich gut. Und ich überlege gerade irgendeine Besonderheit. Ja, muss ich nochmal kurz überlegen, aber ich glaube.
Ach, ist gut, muss ja auch nicht. Also wahrscheinlich, wenn nichts heraussticht, so dass man sagt, also sofort, das ist es, dann.
Nee, also ich habe mir nur wieder gedacht, es wäre irgendwie ganz cool, da so Live-Faktenchecks wären einfach cool, weil manchmal war es so, dann sagt Scholz, das haben wir aber geschafft. So, hier mit dem Budget haben wir genau das gemacht. Dann sagt Merz, nee, haben sie nicht. Und dann ist man so, ja, aber wer hat denn jetzt recht? So, weil man will ja dann eigentlich schon als Zuschauer, man will ja dann schon wissen, wer sagt sozusagen die Wahrheit, so, wenn es eine Wahrheit gibt, ne? Wenn es natürlich nur eine Interpretation der Zahlen ist und so, dann kann das ja auch eingeblendet werden, so nach dem Motto, naja, hier beziehen sich beide auf unterschiedliche Zahlen, beide haben irgendwie einen Punkt, wäre ja auch fein. Ja. Aber manchmal denkt man dann so, ja, wenn du jetzt recht hast, dann entkräftest du super viel von ihm, aber wenn du Unrecht hast, dann glaube ich jetzt quasi einfach eine Lüge, also oder eine Behauptung,
ja.
Und lass ein ziemlich valides Argument jetzt quasi einfach dadurch schlechter dastehen. Ah, und da will ich irgendwie selber, da denke ich mir so als Wählerin oder Wähler oder wie auch immer, denke ich mir so, ah, die Falle will ich nicht tappen. Ich will nicht eine Wahlentscheidung treffen aufgrund von, der hat einfach rhetorisch besser das argumentiert, aber eigentlich war die, hat der andere mehr Recht, auf, egal um wen es geht sozusagen.
Naja, ja.
So, ne, ja. Gerade wenn es darum geht, so, ne, wie wird. Na, wie viel ist jetzt das Verteidigungsbudget? Der eine sagt, der Haushalt 2024 ist schon abgeschlossen. Scholz sagt so, ja, der ist schon abgeschlossen, da wird nichts damit passieren. Und Merz sagt, nee, der ist noch offen, da sind noch 50 Milliarden übrig, die wir noch investieren können. Also eine Grundsatzfrage, wo man denkt so, hä? Hat so einer gar keine Ahnung? Also Scholz, der jetzt gerade Bundeskanzler ist, muss doch wissen, ob jetzt gerade der Bundeshaushalt quasi schon durch ist für 24 und ob da irgendwie noch Geld übrig ist. Und Merz sagt so ganz klar, ja, nee, da ist halt noch Geld da. Also es wäre so, ein, wo man denkt, so einer von beiden macht quasi einen Fehler, der eigentlich so, den Fehler kann ich machen, aber die ja nicht. Aber so, aber dadurch, dass er sich jetzt immer auf einer ganz okayen Ebene bewegt hat, die haben auch zwischendurch mal so ein bisschen gescherzt, so zwar nicht so super sympathisch miteinander, aber man irgendwie hat den Eindruck, die wollten einfach auch, wahrscheinlich haben die es auch abgesprochen, dass sie einfach diese Schärfe so ein bisschen rausnehmen wollen. Weil da, genau das könnte man vielleicht noch sagen, Merz hat sich halt super klar positioniert und hat halt gesagt, ja, so, ne, wir haben das da mit der AfD das Ding durchgebracht, so. Ich finde, er hat es immer noch nicht so richtig gut argumentiert, also er ist immer noch so, er druckt so rum, da so ein bisschen bei dem Thema, was, finde ich.
Weil diese Zusammenabstimmung, meinst du?
Genau, da druckst du immer noch so ein bisschen rum, im Sinne von, ja, das war irgendwie schon richtig, wenn man ihm sagt, naja, aber es hat ja im Endeffekt nichts bewirkt, also ihr hättet noch 2 Wochen warten können, dann seid ihr quasi an der Macht und dann könnt ihr das einfach auch wirklich beschließen und macht nicht so eine Show-Abstimmung, die im Endeffekt quasi nur für das Volk sozusagen ist. Und dafür begeht ihr quasi diesen Tabubruch, den euch dann alle auf einmal vorwerfen. Also ihr habt quasi, ihr hättet dieses ganze Tuhuwabu so ein bisschen verhindern können, weil es wahrscheinlich euch und keinem so richtig geholfen hat, weil sich die Zahlen ja nicht so richtig viel verändert haben. Deswegen, ja, und da, finde ich, geht er nicht so richtig gut mit um. Aber gleichzeitig hat er sich eben super klar positioniert, weil da war Scholz, finde ich, schwach, dass er halt die ganze Zeit so ein bisschen diese Angst schüren wollte mit, ja, nach der letzten Woche bin ich mir nicht sicher, ob nicht doch die AfD ein Koalitionspartner ist. Und da hat sich Merz halt super klar hingestellt und hat gesagt, nee, wird auf gar keinen Fall passieren. So, auf gar keinen Fall. So, ne, das Ziel muss sein, die AfD kleiner zu machen, bla bla bla. Und also wenn er das quasi nicht einhält, das wäre schon krass. Also es war so klar formuliert, dass es nicht passieren wird in meinen Augen. Und denen muss halt einfach klar sein, also das Witzige ist ja, die beefen sich ja gerade die ganze Zeit und eigentlich ist ja allen klar, naja, irgendwie müssten wir entweder zu dritt oder zu zweit koalieren, so wahrscheinlich. Ja, also, und deswegen, ich hatte den Eindruck, das begreifen die auch gerade immer mehr und genau, und so. Und ich glaube, deswegen müssen die so ein bisschen aufpassen. Ja, das hat man so ein bisschen rausgemerkt.
Ja, im Grunde genommen, ich hatte ein Snippet gesehen, da hat Merz gesagt, ja, und wir werden ja dann sehen, wenn die Wahl durch ist, dass dann wahrscheinlich dann die SPD oder die Grünen in der Reihenfolge sich dann auch entsprechend an
bei uns melden müssen,
annähern so. Werden müssen, melden, wie auch immer. Und das ist ja quasi schon so ein Wink von wegen, hey, das ist unsere Präferenz, seht zu.
Total. Ja, das, genau, da ging es mir so ein bisschen darum, also die Frage war, also die Ausgangslage war da so ein bisschen, warum sollen die Bürgerinnen und Bürger jetzt überhaupt einen von ihm sozusagen glauben? Weil in der letzten Koalition gab es ja eben auch unterschiedliche Priorisierungen in der Koalition und dadurch ging einfach nicht so viel. So, warum, wenn sie jetzt sich so klar gegeneinander positionieren, was denn jetzt nachher wieder CDU und SPD ist und die sagen jetzt, ja, die einen sagen, keine Ahnung, nehmen wir Beispiel Atomkraft, ja, die anderen sagen Atomkraft, nein. Da gibt's halt keinen Konsens, da gibt's halt nur ein Ja oder Nein. So,
ja, ja.
Wen wählen wir jetzt da eigentlich so ein bisschen? Und da hat halt Merz dann klar gesagt, naja, die müssen halt bei uns schon mit guten Argumenten kommen. So. Und ich glaube, gleichzeitig hat er aber auch ein bisschen Schiss, das fand ich, kam so zwischen den Zeilen raus, dass im Zweifel, wenn beide ja sagen, wir koalieren nicht, dann, und er sagt, wir koalieren auf gar keinen mit der AfD, dann hast du ja im Zweifel, also ich kenne mich da politisch, glaube ich, nicht genug aus, aber dann hast du ja quasi eine Minderheitenregierung theoretisch oder halt irgendwie Neuwahlen oder keine Ahnung was. Das heißt, dann könnten theoretisch SPD und Grüne können dann sozusagen das Ganze blockieren, wenn er die jetzt zu sehr abfacken sollte. So, das wäre natürlich auch nicht im Sinne des Volkes sozusagen.
Naja.
Aber ich glaube, das ist schon noch ein Werkzeug, was die Parteien theoretisch haben, wenn er sie halt so super in den Schützkasten nehmen will. Deswegen muss er da, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen, dass er die jetzt auch nicht zu sehr abfuckt.
Ja, komplett. Vor allem, weil das gerade, wenn du so ein Kalkül halt mal länger machst, als nur ne, bis zur nächsten Wahl und dann halt im Zweifel Neuwahlen plus oder halt Minderheitsregierung, das sind alles so Konstellationen, wo du denkst, so shit, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, so die Zeit spielt so ein bisschen gegen uns und im Zweifel provozierst du halt dann quasi einfach, also hast du halt in 2-3 Jahren, wann auch immer, je nachdem wann es halt irgendwie, also wenn es nochmal zu Neuwahlen kommt dazwischen oder jetzt kurzfristig, hast du halt immer das Risiko, dass die AfD halt dann nochmal den Job macht. Deswegen eigentlich müssten sie ihren Shit jetzt mal zusammenbekommen, aber da kannst du halt auch nicht sagen, kannst du ja nicht, also im Zweifel, wenn du jetzt diese Konstellation hast oder gerade als Grüne oder SPD, musst du halt dann in vielerlei Hinsicht auch sagen, okay, der Kompromiss ist nicht mal so ein bisschen, sondern es ist halt schon richtungsweisender Kompromiss und da bin ich echt gespannt, wie das ausgeht. Mhm.
Ja. Ich glaube, da muss es einfach viel um das gehen, was wir in den letzten Monaten auch so ein bisschen besprochen haben, dieses plakative Beispiel aus der Ampelregierung, sagen wir zum Beispiel dieses Tempolimit sozusagen, ne? Was ja ein total banaler Punkt eigentlich ist, wo dann entweder die FDP einfach klar sagen muss, ja, komm, machen wir halt, ist scheißegal, selbst wenn es nur Prestige ist, juckt uns halt nicht, gehen wir halt mit, dafür gebt ihr uns irgendwie das andere. Oder andersrum, komm, scheiß aufs Tempolimit, wenn die FDP das nicht will, dafür gebt ihr uns aber den Punkt so. Und ich glaube, es wird nicht Richtung Konsens laufen mit, wir bauen 1,5 Atomkraftwerke statt 3 so ungefähr, ja, ja. Sondern eher so, ja komm, dann lassen wir Atomkraftwerke eben weg, aber dafür kriegt ihr die Steuersenkung für die und die oder keine Ahnung was. Ich glaube, dann kann es funktionieren. Und wenn ich da so drüber nachdenke, dann bin ich eigentlich ganz guter Dinge, weil die wollen alle, dass es irgendwie besser wird, so.
Ja.
Und
ja.
Die Wege sind halt irgendwie anders. Und wenn sie da sich halt nicht total abfacken und blockieren, sondern sagen, ja, komm, dann kriegst du eben das, wir kriegen das. Weil die Ideen alle, also aus meiner Perspektive sind da jetzt keine katastrophalen Ideen dabei, sozusagen, sondern sind Sachen dabei, die sind halt ein bisschen nerviger, sind Sachen, die sind ein bisschen okayer. Aber das kann man natürlich auch anders sehen, so. Aber für mich aus meiner Perspektive hat mir das halt einfach so ein bisschen die Sorge vor dieser, was heißt Sorge, aber so ein bisschen dieses Grummeln im Bauch vor der Wahl quasi genommen. Die hat mir, ach komm, die werden schon irgendeinen Konsens finden, das wird irgendwie funktionieren.
Ja. Ich hoffe es, weil ich glaube jetzt gerade, jetzt hast du, also du willst nicht als Deutschland oder als Europa gerade in dieser geopolitischen Situation irgendwie nicht, du musst mit Stärke auftreten und damit meine ich jetzt nicht Stärke im Sinne von Waffenstärke, yeah, sondern du musst halt irgendwie, du musst dir eine Verhandlungsposition aufbauen können, um verschiedene Verhandlungen jetzt zu führen. Egal, ob das jetzt gegenüber China ist, was da die Zollsituation angeht, oder gegenüber den USA, was jetzt quasi nochmal eine neue Unbekannte ist. Und deine Verhandlungsposition ist dann umso höher, je stärker deine Wirtschaftskraft ist. Entweder aus der Absatzposition, dass du sagen kannst, ihr könnt bei uns was verkaufen und wir sind so ein starker Markt, dafür brauchst du eine starke Kaufkraft. Oder halt andersrum im Sinne von, hey, wir haben so geile Sachen, ihr könnt jetzt nicht sagen, wir verzichten auf die europäischen Güter, so weder China noch USA. Und das ist, deswegen muss halt einfach mal irgendwas gemacht werden, dass die Wirtschaft irgendwie jetzt wieder funktioniert. Und ich weiß da irgendwie, da muss halt auch mal so ein bisschen, Pragmatismus rein und weniger Idealismus. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie in dem Kompromiss so mal eben so gemacht ist. Das ist so meine größte Sorge, dass da einfach die Kompromisse so stark sind, dass man dann halt einfach nicht zu Lösungen kommt, die wirklich einen Effekt haben, sondern eher so symbolischen Veränderungen, wo man sagt, ja, das ist nett gemeint, aber so richtig der Knaller ist das jetzt nicht.
Ich hatte gestern so ein bisschen den Eindruck, dass da zumindest Scholz und Merz Also zum Beispiel, ne, was jetzt auch ein Thema, ne, ist, was wir hier, glaube ich, hatten, so Bürokratieabbau, haben so beide klar gesagt, muss passieren. So, also das ist nicht so, dass dann zumindest die SPD sagt, ja, aber wir müssen irgendwie, sondern er hat sich super klar dahingestellt und gesagt, ja. So, ne, selbst hier, ist es das Millet-Zitat oder so mit der Kettensäge einmal so, ja, durch. Ja, ja. Da hat Scholz gesagt, ja, stimmt. Und das fand ich untypisch für einen SPD-Kandidaten sozusagen, wo ich dann wieder dachte, ja, okay, dann sind sie da anscheinend auch irgendwie auf einer Wellenlänge, auch da wieder wahrscheinlich anders nuanciert sozusagen, ja, aber zumindest scheinen sie auf einer Ebene zu sein, genauso wie europapolitisch sozusagen. Merz ist jetzt keiner, der sich hinstellt und sagt, scheiß mal auf Europa, wir machen jetzt Germany first sozusagen in irgendeiner Form, weil er auch klar sagt, ja, es macht einfach gar keinen Sinn. So, wenn wir brauchen wir ein starkes Europa, ein starkes Deutschland bringt nichts, so, sondern irgendwie müssen, da sind sich auch irgendwie die alle so ein bisschen einig,
ja, ja,
was für mich jetzt ein wichtiges Thema ist, so mit Grönland und irgendwie NATO und EU-Eintritt, Ukraine und vielleicht nicht NATO, aber so, da waren sie sich alle sehr einig, hatte ich den Eindruck. Sodass es für mich zumindest so wirkte in diesem Kanzlerduell, als würde es dann irgendwie so eher an, also als wären es Nuancen, die natürlich nicht unwichtig sind sozusagen, weil es ist schon wichtig, wen du jetzt besteuerst im Zweifel. Aber vielleicht auch nicht so wichtig. Ich hatte das Gefühl, auf dieser super Meta-Ebene sind sie sich dann doch relativ einig, was mir Hoffnung gegeben hat, dass es nicht nachher in so klein-klein sich verlieren wird. Weil auch bei Migration zum Beispiel waren Scholz und auch jetzt Habeck, wenn du Interviews siehst, die sind halt super radikal. Also die sind halt echt so, dass man das Gefühl hat, die sind sich da sehr einig mit der CDU. Es geht dann immer nur so um Kleinigkeiten, so nach dem Motto, ja, wir wollen das eigentlich ganz genauso. Nur, das fand ich interessant, weil das hat Scholz so angeführt als Argument für den Merz-Kurs, dass es halt nicht so clever ist, weil er sagt, wir haben jetzt gerade ausgehandelt so in Europa ein neues Abkommen, weil Dublin halt nicht so geil ist. Wir wollen es jetzt irgendwie anders machen mit diesem Geo-Fans, nee, Geo-irgendwas, keine Ahnung, dieser ja, so eine Organisation, die irgendwie sich noch mehr darum kümmern soll und dass das nicht so ist, dieses Aufnahmeland, weil dann Deutschland natürlich nie verantwortlich ist, weil Deutschland keine Küste hat und so, dass man es irgendwie besser regeln soll und so Aufnahme und so. Mhm. Und es wäre jetzt halt aus Scholz' Sicht ein total dummes Zeichen, wenn man jetzt die anderen gerade dazu bringt, zu sagen, hey, komm, wir machen das irgendwie zusammen, jetzt zu sagen, wir machen auch die Grenzen dicht, weil Merz quasi gesagt hat, naja, die Polen machen gerade zu, die machen zu. Und dann Scholz war so, ja, aber wir jetzt auch zumachen als sozusagen das treibende europäische Land oder eines der treibenden europäischen Länder, dann haben wir einfach nur Leute in so Zwischenzonen und die schieben von A nach B und dann haben wir irgendwie ein total großes binneneuropäisches Problem. Deswegen können wir das uns als sozusagen Vorreiterland nicht so richtig leisten. Deswegen müssen wir eher gucken, wie wir eine gemeinsame Lösung finden und so. Und das, aber trotzdem halt Lösungen und nicht, hey, alle rein und egal was passiert, was dann wahrscheinlich den Leuten, die eben so ein bisschen migrationsskeptisch sind. Ich glaube, die sollten eigentlich gerade sehr zufrieden mit allen drei Parteien sein, weil selbst die Grünen, finde ich jetzt persönlich, relativ unsozial ist das falsche Wort, aber unidealistisch vielleicht daran gehen, so im Thema Migration zumindest. Vielleicht bei Wirtschaftsthemen anders, weiß ich nicht genau, aber ich hatte den Eindruck, dass da sich eher auf ein starkes Europa sozusagen eingeschworen wird, aber auf einem realistischen Weg und ohne, um jetzt und an diesem Migrationsthema darf dann eben nicht diese europäische Geschlossenheit sozusagen zerbrechen, damit man eben stark auftreten kann im Sinne von, was ist, wenn Zölle kommen und so weiter und so fort.
Ja, mir fällt so ein bisschen schwer quasi auch, also ich freue es auf der einen Seite, dass da quasi so ein bisschen die sozusagen die Themen angekommen sind, gerade Thema Wirtschaft.
Ja.
Aber wenn ich dann in die Details rein Doppelklick mache, so quasi insbesondere mit der SPD und bei den Grünen, dann hab ich bei mir halt immer noch den Hintergedanken, so ja, ihr wollt die Wirtschaft, aber die Art und Weise, und das ist das, was du auch gesagt hast, ne, kann man drüber streiten. Und das sind einfach so Konstellationen, wo ich sage, ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, das wurde nicht verstanden, das Thema, und das ist eher so eine Art, also es klingt ein bisschen arrogant jetzt, aber ich mir denke, aber es ist so, da wird zwar gesagt, wir wollen, dass die Wirtschaft angekuppelt wird und die Vorschläge, die dann kommen, sind dann eher dämpfend, so nach dem Motto, wir müssen gucken, dass wir da entlasten, da besteuern, es ist immer das Thema, wie gucken wir, dass wir irgendwas verteilen und weniger, wie können wir quasi, selbst beim Thema Bürokratieabbau habe ich den Gedanken, ja, das wurde verstanden, dass es zu viel ist. Macht man jetzt Kettensäge oder macht man halt eben nur, man sagt das Wort Kettensäge? Und da fehlt mir noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es wirklich auch, wie soll ich sagen, mit Schnelligkeit und auch Effektivität auch dann auf die Straße gebracht wird und nicht eben nur eine ewige Koalitionsverhandlung wird und die dann am Ende dann irgendwie, was muss halt schnell, in manchen Bereichen müssen auch einfach dann schnell passieren und das, was mir noch Sorge macht, ist, dass selbst wenn die Einigkeit da ist, dass man halt, weil man unterschiedlich auf das Thema drauf guckt, einfach nicht zusammenkommt und sagt, ja, so kann man es auch wirklich machen, dass es eine Veränderung herbeiführt und
ja, ich kann das irgendwie noch zu sehr wenig absehen, weil für mich klingt das in der Form sozusagen logisch, dass man sagt, okay, also nehmen wir jetzt diesen eher linken Ansatz, wie auch immer das, also wer auch immer den fordert, SPD, Grüne oder wie auch immer, wenn wir das als Mischmasch quasi nehmen, ja, sozusagen, ja. Und man sagt, also so verstehe ich das, zumindest so lese ich das. Das kann natürlich auch anders wahrscheinlich verstanden werden, aber ich würde es jetzt so lesen, wir brauchen kurzfristig sozusagen diese Reform der Schuldenbremse, damit wir kurzfristig jetzt eben nochmal gucken können, wie kriegen wir das irgendwie hin, weil wir das Problem jetzt erkannt haben, aber wir schaffen es jetzt nicht, einfach so die Wirtschaft anzukurbeln, so aus dem Nichts. Deswegen müssen wir erstmal so und so steuern, damit es dann quasi mittelfristig sich die Wirtschaft erholen kann. Und eine CDU sozusagen eher verspricht, hey, durch diese zwei, drei Kniffe klappt es auch ohne diesen ganzen Aufbau, den ihr euch quasi wünscht. So, und da weiß ich halt einfach nicht, ob das wirklich so funktioniert sozusagen. Da fehlt mir so ein bisschen der Glaube daran, weil die CDU mir das auch quasi nicht gut genug verkaufen konnte jetzt gestern. Wieso ich das jetzt einfach so naiv glauben soll, also naiv im Sinne von ohne besseres Wissen, wenn wir die Steuern senken, dann wird es von alleine passieren, so. Ja, und ich weiß halt nicht, ob diese Geschwindigkeit sozusagen notwendig ist, wie sie jetzt in Amerika ist, ne, das habe ich jetzt so ein bisschen verstanden, dass da deutlich schneller Dinge passieren müssen, wenn wir uns die Staatsverschuldung angeguckt haben, ne, was du mir so eindrucksvoll gezeigt hast quasi, ne, aber ich habe das Gefühl, dass wir das in Deutschland vielleicht ja uns sogar leisten können, das so ein bisschen behutsamer und langsamer den Switch quasi zu machen. Ist dann vielleicht nicht so sexy, nicht so cool, aber vielleicht dafür ein bisschen weniger mit so Unruhen und dem ganzen Stress, was wir gerade quasi in Amerika erleben, irgendwie verbunden. Selbst wenn es nachher quasi gut rauskommt, wäre der Weg ja vielleicht ein angenehmerer, wenn wir ihn ein bisschen anders gehen so. Und das irgendwie ist in meinem Kopf diese Idee noch, die funktionieren kann. Aber frag mich nicht, wie und ob das genauso geht, ne? Aber das ist so natürlich so ein bisschen die Hoffnung, die ich da reinsetze.
Was sich interessanterweise gezeigt hat, ist, dass das Thema Wirtschaft sehr stark an das Thema Schuldenbremse gekoppelt ist jetzt in der Diskussion. Also nach dem Motto, die Schuldenbremse ist das Instrument, um das. Ich glaube, das ist halt ein Instrument, was du taktischerweise mitnutzen kannst, je nachdem. Aber ich glaube halt, was Deutschland extrem gut tun würde, wäre neben Bürokratieabbau, Steuersenkung, was enorm ist. Also die Steuersenkung ist so ein Muss quasi. Plus, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ist, man muss die Ausgabenseite einfach in den Griff kriegen. Und das ist das, was keiner anfassen möchte. Also so nach dem Motto, okay, wo können wir denn Ausgaben kürzen, aber so richtig krass kürzen. Also wo kann man jetzt zum Beispiel sagen, was haben wir in der Vergangenheit gemacht, finanziert, quasi uns gegönnt, was jetzt einfach mal radikal weggekürzt werden muss. Und ich glaube,
zum Beispiel irgendwelche Subventionen zum Beispiel, oder was, nur um es zu verstehen.
Genau, Subventionen, das könnten sein interne Stellen, also Staatsstellen in sämtlicher Form.
Das war auch ein Vorwurf von Merz gestern, dass irgendwie das Kanzleramt sozusagen das Doppelte gewachsen ist in der letzten Wahlperiode irgendwie. Dann hat Scholz gesagt, naja, es hat Merkel beschlossen sozusagen, also es kommt von der CDU.
Ja, aber
die Idee bleibt die gleiche.
Ja, das ist das, was ich meine. Das ist halt so, ja, okay, aber jetzt haben wir halt diesen Ausgabenblock, wie wär's, wenn wir den einfach dann loswerden, ne? Dass man da einfach quasi, ich glaube, das ist das richtige Signal, was eigentlich jetzt gesendet werden muss, ist, dass man halt anfängt, quasi an der Ausgabenseite so drastisch zu kürzen. Auch symbolisch gesehen fände ich es total stark, wenn man jetzt hingehen würde und sagen, hey, okay, wir gucken jetzt mal, dass wir das Thema Bundestag auch mal anschauen, wie viele Leute da drin sitzen. Und wenn wir dann nicht an Personen irgendwie canceln, sondern gucken wir, dass wir die Diäten irgendwie kürzen, als symbolisches Thema. Und dann quasi eine Art Sparkurs halt dann fahren und halt gucken, dass wir halt nicht sagen, wir, also alle Ausgaben, die jetzt da sind, dürften noch Investitionsausgaben sein, alles andere müsste irgendwie pausiert oder gecancelt werden. Und ich glaube, das ist halt eigentlich der größte Spielblock. Und dann kannst du immer noch sagen, okay, brauchen wir noch eine neue Verschuldung on top, temporär, um was auszugleichen. Aber im Moment fühlt sich die öffentliche Diskussion so an, so würde man sagen, okay, die einen wollen Steuern senken, das geht aber gar nicht, weil woher willst du es finanzieren? Und die anderen sagen, ja gut, wir können eigentlich ein bisschen umverteilen und mehr Schulden machen und damit die Wirtschaft ankurbeln. Ich hätte gerne mehr, hey, lass mal Ausgaben kürzen. Das so weil ich glaube, das, was halt oft halt gehofft wird, ist, je mehr wir für eine Sache ausgeben, desto besser wird diese Sache. Und ich glaube, dass das einfach nicht der Fall ist und dass man da auf jeden Fall noch Luft hat.
Aber warum, nur eine Frage dazu, warum meinst du, dass man das so krass und so schnell jetzt quasi machen muss? Weil, also ich habe den Eindruck, ne, wir hatten es letztens irgendwo, keine Ahnung, irgendein Politikunterricht, ja, wo ich in der Schule mit drin saß, dass, na klar, man ist jetzt irgendwie im dritten Jahr, ich weiß nicht genau, der Begriff Rezession heißt ja quasi einfach ein Rückgang der Wirtschaft, richtig? Ist das der Begriff Rezession oder ist das ja gar nicht?
Doch, das ist quasi, so, die Wirtschaft wächst nicht, sondern die schrumpft.
Genau, ja, genau. Und das vielleicht ist ja irgendwie so in den letzten Jahren so ein bisschen irgendwie minus 1%, minus 1,5% oder irgendwie 2% oder keine
Ahnung. Weniger, ich glaub, sogar. 0,
oder sogar weniger, genau. So, ne? Und irgendwie habe ich den Eindruck, das hat, also es war gestern auch so eine Frage in diesem Kanzlerduell, so, ist es eine Stimmung, die gerade das Problem ist sozusagen, oder ist wirklich das, der Begriff Deindustrialisierung passend sozusagen, ne? Weil er ja gerade so ein bisschen als Kampfbegriff immer so benutzt wird irgendwie.
Ja, ja.
Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass es einfach auch viel Stimmung ist. Also nicht, dass es nicht ein Problem wäre sozusagen, weil das, ich kann mir schon vorstellen, dass das dann so ein Dominoeffekt sozusagen ist, dass wenn man den, man kommt da schlechter wieder raus aus so einem Wirtschaftsschrumpfen sozusagen. Aber für mich lässt es sich irgendwie so logisch erklären, dass jetzt halt eben durch den Ukraine-Krieg, durch die Gaslieferung, die ausbleibt und den ganzen Kram und diese dadurch schwankenden Strompreise und so, dass in den letzten 3-4 Jahren es einfach nicht die geile Zeit des Wirtschaftswachstums sozusagen war, was wohl angeblich, was gestern gesagt wurde, auch in den anderen europäischen Ländern sozusagen zu beobachten ist, was jetzt nicht nur ein deutsches Problem ist, sodass ich gar nicht weiß, ob das so drastisch und so schnell alles reagiert werden muss oder ob man nicht einfach sagen, also ob man nicht das trotzdem behutsamer, also nicht, dass man das nicht machen sollte, auf gar keinen Fall, sondern dass man vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit hat, als man gerade fühlt, weil alle so fühlen, da muss doch jetzt und weil alle sich so negativ fühlen. Aber am Ende ist vielleicht auch das Gefühl genau das Problem, weil wenn die Unternehmen sozusagen sich hier nicht wohl fühlen, obwohl sozusagen die Zahlen und Fakten sagen, naja, aber eigentlich ist es kein Problem, in 3-4 Jahren wird wieder alles besser sozusagen, dann gehen sie ja im Zweifel trotzdem, weil die Leute ja nicht die Entscheidungen treffen aufgrund im Zweifel von harten Fakten immer, sondern das Gefühl ist leider doch wichtiger, als man dann immer denkt, so, ne?
Ja, das, ich kann dir das nach dem Podcast mal mit Screensharing also an ein paar Diagrammen zeigen, weil ich jetzt Angst habe, dass das dann crasht, wenn ich das jetzt
mache. Ja, ich glaube, crasht.
So nie gemacht. Aber im Grunde genommen, was man beobachten muss, ist, es gab zu, quasi mit Corona gab es eigentlich weltweit einen Dip in allen Segmenten. Also es gab quasi kaum, also die einzigen waren, es gab so ein paar Ausreißer, sowas wie Zoom zum Beispiel, die Zoom-Aktie oder halt, ne, ja, so ein paar Unternehmen, die haben total davon profitiert. Ja. Ein paar Pharmakonzerne, Peloton-Bikes, so, das waren so kleine Ausreißer, aber alles andere ist quasi ein bisschen stehen geblieben und du hast in fast allen Ländern erstmal quasi wirtschaftlich eine Ausnahmesituation. Okay. Was dann aber passiert ist, ist, dass nach Corona sich halt die global gesehen die meisten Länder wieder erholt haben. Und jetzt ist halt die Frage, wo guckst du halt drauf? Und in Deutschland ist es so, dass sich insgesamt quasi, wenn du so die Wirtschaftssegmente in drei Bereiche teilst, du hast einmal den öffentlichen Bereich, das ist alles, was quasi öffentlicher Dienst ist, aber auch öffentliche Unternehmen, die von Öffentlichkeit beschäftigt werden, das wächst. Also wir quasi geben immer mehr Geld aus für quasi das Produkt Deutschland. So, wenn man so will. Dann hast du dann hast du das Segment Dienstleistung, Gastro und so weiter und so fort. Das hat sich auch sehr schnell wieder erholt und das ist auch okay. Und dann hast du das Segment quasi Industrie. So, das ist auch so ein Sammelbegriff. Und was halt da aufgefallen ist in Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Ländern, also zum Beispiel auch Italien ist ein großes, relativ stark in der Industrie, aber auch global gesehen ist, dass Deutschland da einfach nicht wieder aus diesem Dip des Coronas quasi rauskommt. Also es gab quasi einen leichten Aufschwung und seitdem schrumpft es da quasi überproportional stark im Vergleich zu den anderen Sektoren. Und wenn du dann das Bruttoinlandsprodukt nimmst in Deutschland und sagst, oh, wir haben eine Rezession, dann hast du quasi so eine insgesamt einen leichten Rückgang. Aber was die Industrie angeht, hast du einen massiven Rückgang.
Und okay, das wurde gestern anders dargestellt. Also da wurde nämlich gesagt, dass die Industrie gar nicht so sehr zurückgeht, vor allem im Vergleich zu Frankreich und Co. Aber das keine Ahnung. Also, aber ja,
das, können wir gerne nachher nochmal so aufgeschnappt
habe,
können wir uns gleich mal schauen. Und das Problem ist halt, also wenn man jetzt überlegt, du hast jetzt ein Unternehmen, was Dienstleistungen macht, da bist du relativ flexibel. Du kannst einfach sagen, gut, ich kann remote arbeiten, ich ziehe mein Personal und so weiter. Du hast auch auf der Kostenseite bist du hauptsächlich im Personalbereich. Das heißt, das, was kostet mich Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das ist deine einzige große Sorge. Aber im Bereich produzierendes Gewerbe, Industrie, da hast du halt andere Inputfaktoren. Strom, Energie als allgemeinen Block, Ressourcen, bla bla bla, aber auch dort hast du ganz andere Investitionszyklen. Also. Wenn du jetzt entscheidest, eine Fabrik zu bauen, entscheidest du heute und baust die in 5 Jahren und bla bla bla. Und ich glaube, das ist halt das, was jetzt gerade so besorgniserregend ist, ist, wenn du auf Basis der letzten Jahre Investitionsentscheidungen treffen musstest für deinen Standortauswahl. Dann hat Deutschland einfach aufgrund der Grundgegebenheiten nicht so gut abgestimmt, dass die Unternehmen gesagt haben, wir machen das jetzt, ja, wir bauen jetzt hier unsere nächste Fabrik oder wir investieren hier, sondern im Gegenteil, dass man gesagt hat, wir ziehen jetzt woanders hin.
Da war Tesla so ein bisschen die Ausnahme quasi, ne?
Genau, Tesla war so, es ging, aber es gab auch andere, die es natürlich gemacht haben, aber in vielen Bereichen, so also gerade im Mittelstandsbereich, insbesondere in dem Bereich Wärmepumpenhersteller und so, die sind halt alle
eher. Ja, das hat Merz gestern aber auch angeführt, so dass, also so ein bisschen der Jobrückgang in der Industrie und dass er so gesagt hat, okay, aber da müssen wir quasi hingucken, Startups sind viele irgendwie kaputt gegangen und so weiter und so fort. Also das hat er auch in diesem Kanzler-Duell zumindest erwähnt, dass er das eher meint, wenn er dann von Deindustrialisierung quasi spricht, also ziemlich genau das, was du gerade sagst.
Ja, und die Frage ist halt, was bedeutet das quasi für Deutschland gerade und was sind so die nächsten absehbaren Dinge? Und was extrem, extrem besorgniserregend ist, ist die Tatsache, dass du gerade bei den größten Wirtschaftsbereichen in Deutschland, welche sind Automobil und Automobilzulieferer quasi, und dann Chemie hängt da noch stark mit drin, weil für fast alles, was du im Auto benutzt, hängt halt dann irgendwie noch so ein Henkel mit dran, der den Kleber macht für die Autos und so weiter. Und die jüngsten Absatzzahlen aus China waren so schlimm, also wirklich, also Einbrüche von 20, 30, 40, 50% des Umsatzes, dass quasi jetzt einfach über den Automobilherstellern in Deutschland, und das ist halt ein großer Block einfach an Arbeitnehmern oder Arbeitnehmern, die halt in Deutschland halt auch Autos produzieren, also egal ob Wolfsburg, Ingolstadt, also ganz Deutschland verteilt, wo man jetzt einfach sagt, okay, die haben halt so krasse Umsatzeinbußen, aus verschiedensten Gründen, Konkurrenz aus China, Zölle, E-Auto-Trend verschlafen, ne? Es ist so, alle haben, es gibt tausend Faktoren, die darauf einspielen, aber am Ende des Tages, was übrig bleibt, ist die Tatsache, dass, wenn du jetzt vor der Entscheidung stehst, okay, was mache ich denn jetzt? Investiere ich weiter in die deutsche Automobilindustrie, sowohl aus Investorensicht als auch aus Unternehmenssicht, dann ist aktuell die Frage eher, wie kann ich überleben? Das siehst du auch bei VW gerade, einfach die Frage, okay, was verkaufen wir, welche Fabriken können wir vielleicht umfunktionieren? Und wenn du das halt quasi noch, also wenn du sagen würdest, okay, das sind jetzt ein paar kleine, weiß ich nicht, Schraubenhersteller aus dem Schwarzwald, könntest du sagen, okay, es ist halb wild, aber was gerade so vor allem schlummert, ist einfach die Angst davor, dass halt, und die berechtigte Angst davor, dass Automobil quasi in Deutschland nochmal einen dicken Dip macht und damit halt auch viele Zulieferer. Und wenn das halt passiert, dann ist quasi nochmal dieser Trend, den wir jetzt schon so sehen in den letzten paar Jahren, da wird der nochmal einen massiven Sprung machen.
Der sozusagen eher klein ist gerade, klein wahrgenommen, aber der kann halt dann schnell, wenn die jetzt quasi, wenn da so ein Kipppunkt, wie man so aus der Natur, am Naturschutz sagt, erreicht ist, dann auf einmal machen wir einen ganz schönen Dip runter sozusagen.
Und, und wenn jetzt quasi eine Antwort, eine Strategie kann es halt sein, zu sagen, okay, wir müssen Deutschland halt als Produktionsstandort wieder richtig attraktiv machen.
Da wäre ja zum Beispiel eine Antwort, die gestern auch im Kanzlerduell genannt wurde, quasi von der SPD, glaube ich, dieser Made-in-Germany-Bonus, wo die irgendwie, das ist dann, ja, ich weiß, das ist überhaupt nicht dein, ich weiß, dass es nicht deine Denkweise ist, aber ich glaube, da ist irgendwie so der Gedanke, keine Ahnung, irgendwie wollen die dann, wenn Produkte in Deutschland produziert werden, irgendwie jetzt fördern in irgendeiner Form oder keine Ahnung, ist wahrscheinlich wieder das Argument Umverteilung, ne, Subventionen in irgendeiner Form, wir wollen das irgendwie bla bla bla, ne, so, ne, oder genau.
Aber wenn man jetzt quasi sagt, okay, wenn ich jetzt quasi einen Pitch habe und ich sage hier, weiß ich nicht, hier kommt eine, weiß ich, was wie Intel, ne, das hat man das Beispiel, die haben sich ja für Deutschland entschieden wegen der Subvention und gesagt, habe hier ein paar Milliarden. Aber jetzt kommt irgendein anderer Hersteller und sagt, hey, ich würde gerne sowas wie Tesla, ich will jetzt hier irgendwas, eine tolle Fabrik bauen, baue ich die jetzt in Polen, Niederlanden oder in Deutschland oder sonst wo. Dann müsste man jetzt hingehen und sagen, hey, was macht uns denn besonders sexy? So, okay, wir haben smarte Leute, das ist super gut. Oh, Personalnebenkosten sind ziemlich hoch. Okay, Energiekosten sind jetzt vielleicht auch nicht so ideal und so weiter. Das heißt, man müsste eigentlich an allen diesen Stellschrauben jetzt drehen, dass man sagt, man macht halt Deutschland so unschlagbar gut und so unschlagbar attraktiv, damit jetzt Entscheidungen getroffen werden für Fabriken, Produktionsstätten, die dann in 3-4 Jahren fertig sind, die dann quasi anfangen zu laufen und die dann Arbeitsplätze produzieren. Das heißt, du hast halt immer diesen Verzögerungseffekt. Und wenn jetzt quasi übermorgen VW einen schlechten Tag hat und Audi auch und Porsche sowieso, dann müsstest du eigentlich vorgestern schon die Sachen gemacht haben, um das dann quasi in den nächsten Jahren ausgleichen zu können. Das Problem ist halt, und das ist das, was halt so brutal ist, und das wird auch sehr selektiv dann stattfinden, ist, du hast zum Beispiel so Städte und so Gemeinden wie Ludwigshafen zum Beispiel. Da sitzt, glaube ich, hier BASF oder irgendwie so. Also großer Chemieproduzent. So.
Ja.
Oder du hast halt immer, oder so in bestimmten Bereichen, so in bestimmten Städten hast du einfach so sehr viel Infrastruktur. Zum Beispiel hier in Leverkusen hast du Bayer. Und ohne Bayer wäre Leverkusen nicht so viel. Und mit Bayer
ist halt. Hast du Reifenhäuser?
Bitte?
Was
halt dann schnell passieren kann, ist, wenn du halt in einem so ein Bereich, wenn da halt irgendwas halt wirklich stark kippt, dann zieht das halt Kreise. Also man sagt halt zum Beispiel, glaube ich, auf jeden einzelnen Mitarbeiter, der in der Produktion irgendwie arbeitet, kommen 5 Arbeitsplätze drumherum. Mhm. Der Bäcker, der Friseur, der Einzelhändler und so weiter, die dann halt ein bisschen drumherum arbeiten. Ja. Das heißt, was halt sehr schnell passieren kann, ist, wenn davon ein paar kippen, was halt ziemlich wahrscheinlich ist, eben weil eben gerade China und USA nicht gerade nett sind als zu uns, dann hast du auf einmal so ein paar, so wie so eine Art schwarze Löcher, die entstehen und das zieht halt alles runter und dann,
ja,
wenn du, die Sorge ist halt, selbst wenn du dann sagst halt, und das ist das, was die SPD ja auch ein bisschen mit VW gerade verhandelt hat vor ein paar Wochen, war, naja, wir können euch Überbrückungshilfe geben, damit die, aber irgendwann kannst du halt auch nicht mehr Überbrückungshilfe geben, weil dein Budget halt alle ist und dann kommst du in so einen Strudel rein, in so eine Abwärtsspirale. Und das ist,
baut auch keine Alternativen auf, sozusagen, ne? Weil eigentlich müsstest du ja quasi trotzdem noch Alternativen ins Land holen, damit, wenn VW dann trotzdem irgendwas nicht packt, dann rettest du einfach nur, wenn es überhaupt funktioniert, rettest du nur VW, aber dann sind die halt so künstlich am Leben gehalten, aber es fehlt dann sozusagen die neuen Dinge, die entstehen, weil für die es weiterhin sozusagen unattraktiv bleibt. Das wäre so ein bisschen das, oder?
Exakt, genau. Mhm. Ja, und du brauchst halt so die nächsten Wellen so an neuer, weiß ich nicht, Technik, Produkten, Dienstleistungen, was auch immer. Und
Industrie halt irgendwie auch so, ne?
Ja, ja, genau. Und ich glaube halt, dass jetzt gerade, was halt Deutschland immer so gut getan hat, so ohne Plan, aber es hat einfach gut funktioniert, war halt, du hast halt viele von diesen Industrieunternehmen, gerade halt auch diese Mittelstand, halt sind alles Unternehmen, die mit ein paar tausend Mitarbeitern, die irgendwo im Schwarzwald sitzen und irgendeinen Spezialschraubenschlüssel herstellen für irgendwas, die das Ding halt weltweit verkaufen, die halt noch von einem schwachen Euro profitieren und dann halt relativ viel davon verkaufen und die dann so viel Steuereinnahmen generieren, dass du davon alles wirklich zahlen kannst. Ich glaube, das kann dann sehr schnell kippen und dann wird deine Einnahmenseite einfach einen dicken Dip riskieren. Und jetzt gerade ist halt der Euro noch so gerade auf der Talfahrt. Also wir sind gerade fast bei 1:1 zum Dollar. Wir standen, ich weiß, war in den USA, da habe ich 1,40 Dollar bekommen für 1 Euro. Jetzt würde ich
1 Dollar bekommen. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch 1,20, erinnere ich mich noch, aber 1,40 auch mal wahrscheinlich.
Ja, und das ist halt auch nochmal Effekte, wo du dir sagst, es kann mal helfen, es kann mal nicht helfen. Und gerade ist halt so, also würde so Damoklesschwert über Deutschland hängen und damit auch zu gewissen gerade auch über Europa, weil wenn Deutschland kippt und man dann sagt, man muss an die Ausgabenseite, dann hast du ja auch super viele so Hilfen innerhalb von Europa, ne? Du sagst, hier, wir geben Geld an die anderen Länder, damit die sich aufbauen können und so weiter. Das
heißt, diese kleinen schwarzen Löcher der Region sind quasi, kannst du Deutschland als großem schwarzen Loch für Europa werden, sozusagen. Ne?
Genau, und das ist so die Sorge und deswegen, also klar, man kann jetzt sagen, vielleicht haben wir länger, als wir denken, aber das ist so ein bisschen, man nimmt unnötiges Risiko in Kauf, weil wenn du schneller handelst, dann hast du einfach, je mehr Zeit du hast, desto mehr kannst du probieren, vielleicht auch mal die falsche Richtung laufen und mal was ausprobieren. Mhm. Und wenn du zu lange wartest, dann muss halt jeder Move sitzen und selbst dann ist es nicht garantiert. Und ich glaube, das ist so die, aus meiner Sicht halt die Sorge, dass halt eben dieser Schlagbegriff der Industrialisierung einfach zu nachhaltig quasi, also dass dieser Effekt zu nachhaltig ist, größere Kreise zieht und dann halt schwer umzukehren ist. Also dass wir an einen Punkt kommen, wir sagen, okay, wir können die Rente einfach nicht mehr bezahlen. Also weißt du, das sind so Dimensionen an, wo du denkst, oh, dann wird es halt eklig, weil dann sind die Leute pisst. Und dann kannst du sagen, ja, wir machen die Schuldenbremse weg, aber dann sagt der Kapitalmarkt, deine Bonds kaufe ich nicht. Also der Moment kann halt, also das ist halt, da darf man nicht naiv sein. Nur weil man Schulden machen kann, heißt es nicht, dass man einen Gläubiger findet. Und das kann halt auch schnell kippen. Und ich glaube, das sind so die Szenarien, die einfach dann diese Dringlichkeit bei mir hervorrufen. Ja.
Also, wenn ich das für mich nochmal kurz, also nicht gar nicht zusammenfassen darf, sondern nur, was ich jetzt auch nochmal für mich da rausgenommen habe, ist quasi so ein bisschen diese minus 0, irgendwas Prozent in den letzten 3 Jahren oder bis zu 1%. Sind eigentlich nicht schlimm, sozusagen. Wenn man aber jetzt schon sehen würde, dass jetzt quasi Dinge passieren, um das in 3-4 Jahren sozusagen aufzufangen, sozusagen. Das Problem ist eigentlich, dass jetzt quasi die Perspektive fehlt von, wenn jetzt schon die, quasi sozusagen die Industrie aufgebaut werden würde, da würde kein jucken, ob wir jetzt gerade minus 1% irgendwie mal gemacht haben, weil man sieht in Aussicht, naja, aber wir kommen da ja hin. Und da dieser Ausblick quasi fehlt, muss man umso besorgter auf die Zahlen jetzt quasi so ein bisschen gucken, oder? Das hätte ich jetzt für mich so ein bisschen mitgenommen daraus.
Also auch, aber alles, was länger als Jahr Rezession ist oder auch mal, also 2 oder 3, also das Modell unserer Wirtschaft ist darauf angewiesen, dass du eigentlich um die 2%, wenn nicht sogar mehr, wächst. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil wir wissen, dass einfach dadurch, dass wir unsere Währung immer weiter vermehren, wir immer einen inflationären Charakter in allem haben, was wir tun. Mhm. Und deine Kostenseite, also egal, ob es die Renten sind, die Gehälter der Leute, aber auch die Kosten, die du hast, um Sachen zu beschaffen, also Energiekosten, alles steigt, idealerweise halt nicht so schnell. Aber wenn deine Wirtschaft quasi nicht wächst und deine Steuereinnahmen auch nicht wachsen, aber deine Zinslast als Staat wächst, dann, also da hast du nach ein paar Jahren ein dickes Problem. Das heißt, wir haben schon das Problem, dass wir im Gesamten nicht wachsen. Und in den Bereichen, die halt immer uns gecarried haben, wachsen wir überhaupt nicht und schrumpfen sehr, sehr stark. Also, was du gesagt hast, nur mit der kleinen Anpassung, selbst so ein paar Jahre so Nullwachstum sind schon kritisch, extrem kritisch. Und die Frage ist halt wirklich, die man sich stellen muss, ist, warum ist das der Fall und warum schaffen es andere Länder jetzt gerade 2-3% zu wachsen? Und wir reden nicht von Indien oder China, sondern wir reden von Ländern in Europa teilweise. Mhm. Oder halt, warum schafft die USA das und warum schafft das Kanada? Okay, Kanada vielleicht nicht, aber wieso schaffen das andere Länder und was haben wir gemacht, was uns dieses Wachstum nicht ermöglicht? Und wie kann man das wieder aus dem Weg räumen? Ja.
Ich finde, als nicht großer Wirtschaftskenner, finde ich es immer spannend, wie krass das wirklich einfach an die Industrie gekoppelt ist. Anscheinend der wirtschaftliche Erfolg von Deutschland ist halt einfach crazy, dass das so der ausschlaggebende Punkt quasi ist und dass da also nicht sich darauf ausgeruht wurde, weil du kannst ja auch nicht künstlich jetzt einfach sagen, ja, wir machen jetzt was anderes noch hier rein sozusagen. Ne? Aber mir kam gerade das Beispiel im Kopf, wir können auch gleich stoppen, wir haben ja nicht so viel Zeit heute, ich jetzt noch mal so ein bisschen gelesen habe, irgendwie gerade im Zuge von dem ganzen Tesla-Kram, dass irgendwie die Verkaufszahlen in Europa so krass gesunken sind, so Dips gemacht haben, auch was du eben gesagt hast, 50%, 30%, 40% und so weiter. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das eigentlich ein schönes Beispiel dafür ist, warum das als weniger kritisch gesehen wird, also von manchen natürlich auch nicht, manche sagen auch, die Welt, also Tesla ist tot, so ungefähr, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, warum das weniger kritisch gesehen wird, weil man einfach sieht, naja, okay, da ist irgendwie die Hoffnung auf autonomes Fahren, da ist die Hoffnung auf den Roboter, da ist die Hoffnung auf Solardächer und I don't know, da ist die Hoffnung auf Akku. So, und bei der deutschen Autoindustrie ist halt, ja, vielleicht bringen sie einen cooleren ID-Bus 7 raus. So, also da ist einfach nicht diese Zukunftsvision, dieses, guck mal, aber in 2-3 Jahren ist das Potenzial in diese Richtung, weil da sich firmenintern sozusagen schon breiter aufgestellt wurde. Und das haben wir quasi als Land verpennt. Und das hat natürlich die Autoindustrie an sich auch irgendwie verpennt, wenn sie das überhaupt, also du musst ja nicht diesen Weg gehen, du kannst auch andere Wege gehen. So.
Genau, ich glaube, ich glaube, eine treffende Beschreibung, was jetzt gerade auch so für die Automobilindustrie in Deutschland gerade schwierig ist, ist, man hat es erstmal selbst komplett verbockt im Sinne der Investition. Also man hat 2012 quasi Tesla, also ich glaube, Daimler hatte irgendwie 10% Anteil an Tesla. Das heißt, die haben schon gesehen, was die da machen. Die haben das nah miteinander verfolgt. Das heißt, man hat sehen können, wo geht die Reise hin. Und man hat auch spätestens seitdem ChatGPT gelauncht ist, hat man gemerkt, okay, da ist eine neue Technologie, das wird uns bestimmte Sachen ermöglicht. So. Das heißt, da wurde einfach jahrelang auch nicht investiert in die richtige Richtung. Und wenn du jetzt aber, und ich glaube, einer der interessanten Punkte ist halt einfach, und das ist halt so die Kritik in die deutsche Gesetzgebung ist, du hast, wenn du als Vorstand in Deutschland in der Automobilbranche irgendwas, also gerne überhaupt als Vorstand gewählt werden möchtest, da musst du vom Aufsichtsrat quasi einen Daumen hoch bekommen. Und der Aufsichtsrat, ja, genau, wie beim FC Bayern. Und wer sitzt im Aufsichtsrat? Du hast da immer die Interessensvertreter auch der Arbeitnehmer. Die Gewerkschaft.
Achso, ich dachte, da sitzen nur so alte Leute drin. Ich dachte, man sitzt irgendwie dann, Boris Becker sitzt auf einmal im Aufsichtsrat.
Das sind in der Regel alte Leute, das sind also Leute,
so komische
die sagen,
Randoms.
Achso, das sind schon von der Gewerkschaft schon, okay. Oder vom Betriebsrat und so, das sind so Leute halt drin. So, das heißt, wenn du dann deren Stimmen auch haben willst, dann kannst du auch nicht mal sowas, also das kannst du mal machen, du kannst mal eine Periode, wenn du gewählt wurdest, mal sagen, okay, wir, weiß nicht, schmeißen jetzt die Leute raus, stellen Leute ein, die das jetzt, diesen Übergang auch mitmachen, aber da wirst du nicht ein zweites Mal gewählt. So, und auch schnell mal abgewählt, das hat man bei VW auch mitbekommen. Und ich glaube, das sind halt so, du hast halt sehr starre Strukturen, die sehr auf Stabilität gehalten sind und halt sagen, okay, wir möchten den Status quo aufrechterhalten. Aber in Deutschland ist es super schwierig, Menschen aus ihrem Job zu entlassen. Und wenn du es tust, bist du danach auch weg, weil du halt gerade bei diesen großen Konzernen halt auch diese Struktur hast, die dann sagt, naja, die Arbeitnehmerverbände und die Gewerkschaften und die Betriebsräte, die haben eine sehr relativ starke Mitsagekraft in der Hinsicht. Und ich glaube, das ist halt so blödes Timing, dass du gerade jetzt, wo du halt schnell agieren musst, das immer mit der Prämisse machen musst, wenn ich es versuche, bin ich mein Job los. Mhm. Das ist halt einfach keine schöne Interessensparallelität, sondern du guckst halt gegeneinander, also du hast halt Interessenskonflikt in der Hinsicht. Und ich glaube, das ist halt das, was ebenfalls noch dazukommt. Nach dem Motto, selbst wenn alle verstanden haben, was Sache ist, sich halt am großen Tisch zu einigen, gerade im Fall VW, wo das Land in der Sachsen noch mit drin ist, ist halt unendlich träge erstmal. Und da bin ich halt, das nimmt einem so ein bisschen als Investor die Hoffnung, wenn ich jetzt die Entscheidung habe zwischen kaufe ich Tesla-Aktien und kaufe ich VW-Aktien, denke ich mir, Tesla macht halt einfach irgendwas so und VW diskutiert erstmal halt mit allen, bis sie was machen können. Und das macht dir halt auch nicht so den Mut, dass man sagt, da wird schnell was passieren. Und deswegen auch noch ein weiterer Faktor, um zu sagen, da muss vorgestern schon was ins Rollen kommen, damit es übermorgen dann auch einen Effekt hat.
Hm. Also. Ja, interesting. Ja. Genau, also fand ich einfach interessant, das nochmal so ein bisschen reinzuholen, so die verschiedenen Perspektiven und so. Ich habe noch eine letzte Sache hier auf der Liste gerade, weil das gerade tagesaktuell quasi ist und das hat mich deine Meinung zu interessiert, weil ich mich gefragt, ob ich da vielleicht biased bin, weil heute kam ein Video von Robert Habeck raus, ein 3-Minüter, wo er sich für seine Dissertation quasi erklärt hat, wo er gesagt hat, ne, so hier, liebes Volk, ich möchte vorweggreifen, der Plagiatjäger, bla 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 Weber. Es gibt so einen Typ, der immer alle Dissertationen und sich selber als Plagiatjäger quasi bezeichnet und der quasi immer so die Leute ficken will.
Ja, ja.
So. Ja. Und der hat ihn wohl irgendwie auf dem Radar jetzt, komischerweise kurz vor der Wahl und so. Und also irgendwie Surprise. Ist genau, und es ist irgendwie so ein bisschen, und dann habe ich mich gefragt, ob das nur mir jetzt einfach völlig egal ist, weil ich grundsätzlich Habeck als Typ gut finde, so, weil ich finde den rhetorisch okay, ich finde den irgendwie entspannt und so weiter und so fort. Mhm. Ob ich da jetzt einfach quasi so ein bisschen milde bin, weil ich so ein bisschen biased bin. Und dann habe ich mich aber selber so gefragt, dachte mir, selbst wenn jetzt bei Alice Weidel rauskommen würde, dass die vor 25 Jahren in ihrer fucking Dissertation irgendwelche Fußnoten falsch gesetzt hat, weil darum geht es gerade in dieser Dissertation, so nach dem Motto, dass irgendwelche Fußnoten nicht mit dem aktuellen Stand entsprechen und irgendwelche Fehlerchen da drin sind. Es geht nicht darum, der hat 18 Seiten abgeschrieben von whatever was. Und selbst dann, ich denke mir so, das ist vor 25 Jahren passiert, ist mir doch völlig egal, das entscheidet überhaupt nicht über irgendwas, bei Alice Weidel oder also wie gesagt, auch bei Leuten, die ich, glaube ich, abwerten würde sozusagen für mich. Finde ich das so Quatsch, aber natürlich macht das wieder Presse und du musst dich erklären und du lenkst wieder den Diskurs auf so nervige Themen, wo man denkt so, ach komm, das ist wieder was von dem Inhalt einfach ablenkt. Ja, das würde mich, glaube ich, auf allen, egal welche Partei es betrifft, würde mich das einfach nerven. Das ist einfach so Quatsch.
Ich glaube, das ist, du hast ja gerade gesagt, du findest es gerade nicht, nervig, ablenkend, nicht relevant. Du findest den Typ man sich okay und deswegen, das ändert jetzt nichts. Ich sehe das also im Ergebnis ähnlich. Ich finde den Typen zwar überhaupt nicht okay, ich finde, also das hat nicht Kompetenzgranate, ich finde, also allein dieses Heizungsthema, weil ich da so viel Berührungspunkte hatte, aber auch wenn ich den Typen komplett schlecht finde, also inkompetent aus jeder Perspektive heraus, würde ich sagen, ist mir trotzdem gerade egal, weil, selbst wenn er die geilste Doktorarbeit des Jahrtausends geschrieben hätte und der wäre der.
Genau, andersrum ja genauso, wäre ja auch scheißegal.
Trotzdem hat das dann in der Umsetzung jetzt, was auch immer jetzt die letzten Jahre gemacht hat, halt verkackt und deswegen macht es, ob die Dissertation legit ist oder nicht, ändert halt nichts an den Ergebnissen, die abgeliefert wurden und deswegen ist es aus meiner Sicht auch relevant und sollte. Also, das ist halt so unnötige Presse gerade, fokussiert auf die wichtigen Themen und nicht auf wer hat irgendwas damals geschrieben. Was zählt, ist halt, was man jetzt abliefern kann und nicht was vor 25 Jahren war. Das ist halt komplett egal, finde ich.
Ne? Ja, und ich frage mich halt wirklich so, ob das den Wahlkampf, also ob das quasi Wähler beeinflusst. So, wie gesagt, bestimmt. Völlig parteineutral, völlig losgelöst, so, ne, wie damals Gutenberg und ich weiß nicht mehr genau, ob es da irgendwie berechtigter war, I don't know, aber irgendwie dachte ich mir immer, dieses komische Dissertationsthema bei irgendwelchen Politikern, wie so random, so, weil es einfach so, das ist so egal ist, weil die Karriere ja gar nicht auf dieser Dissertation fußt. Das wäre was anderes, ob die jetzt Wissenschaftler sind und Forscher sind und irgendwie in diese Richtung forschen. Und dann merkst du, oh, die haben irgendwie ihre Karriere auf einem Betrug aufgebaut. Mhm. Aber bei so einer, also wir wissen, also ich weiß auch, wie so eine Masterarbeit entsteht und so, keine Ahnung, da bist du einfach in einem ganz anderen Lebensabschnitt. Du bist froh, wenn du damit durch bist. Ja, ich habe 18 Mal gegoogelt, wie viel kostet es, wenn mir jemand die Masterarbeit schreibt. Es ist zu teuer. So, so und keine Ahnung was. Ja. Und dann denke ich mir so, wenn das jetzt, wenn ich mir vorstelle, jemand kommt jetzt 15 Jahre später auf mich zu und sagt, Max, wie kannst du Pädagogiklehrer sein? Du hast damals in einem, Pädagogik-Masterarbeit hast du irgendwie das und das. Und ich denke, yo. Und wenn dann auf einmal da Leute stehen und würden sagen, ja, hängt ihn. Also, metaphorisch, wir denken, was ist denn mit euch los, dass ihr denkt, das hat irgendeine Bedeutung? Und da frage ich mich mal, ob das so Leute sind, die halt keine Ahnung von Uni und so Dissertationen und keine Ahnung was haben, dass die dann so denken, das muss, also dass die dann da so mehr reininterpretieren, als es ist. Und nur weil wir jetzt so ein bisschen mehr Uni-Kontext sozusagen haben, dass man sich so denkt, ja, es hat irgendeine fucking Uni-Arbeit so. Also natürlich ist es schon eine größere Uni-Arbeit so, ne, aber ob das halt quasi die Leute noch mal mehr echauffiert, wenn sie einfach weniger Zugang zu Uni und so haben.
Oder bestimmt, das nicht, es gibt auch bestimmt Menschen, die sehr viel Zugang zur Uni haben, für die das Thema was Heiliges ist und die sagen, oh, ist jemand, der mit da drin quasi nicht ehrlich ist, dem traue ich sowieso nicht. Also ich glaube, es gibt solche und solche auch in allen Bereichen. Ich finde es halt einfach nicht relevant.
Ja, wahrscheinlich.
Also,
ja, ich kann schon mal teasern für nächste Woche vielleicht. Können wir ein bisschen über das gemeinsame Lernen an meiner Schule quasi sprechen, weil das ist jetzt quasi, hatten wir heute pädagogischen Tag, 9 Stunden. Jetzt steht es quasi fest, dass wir ab nächstem Sommer Schule des gemeinsamen Lernens werden. Das heißt, in der fünften Klasse kommen jetzt 6 Kinder dazu. 5 Kinder mit zieldifferenter Beschulung, also dem Förderschwerpunkt Lernen, erkläre ich gleich, und einmal zielgleich beschult, Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung.
Alter, ich kenne dich doch voll gut aus, nur zur Info, ich kenne die alle. Ich kenn
stimmt, in der Grundschule kennst du das ja alles.
Klar,
ja, geiler Typ, dann kennst du schon mal mehr als viele Lehrer bei uns.
Ich kann Fortbildung anbieten.
Das kam heute 300, raus,
ja. 300 Euro die Stunde.
Nee, aber das tat heute echt gut, das war heute voll der Infotag für alle Super-Noobs, so nach dem Motto, dass die mal so fragen konnten, was heißt denn überhaupt Förderschwerpunkt lernen, weil die halt, glaube ich, immer dachten, dass da irgendwelche Dämonenkinder kommen, die Blut saugen, und jetzt haben die einfach mal gelernt, naja, das sind einfach Kinder, die können doch nichts. Also, ne, ganz einfach gesagt, so, die sind halt einfach 3-4 Klassenstufen zurück in der Hauptschule so ungefähr, und was das so bedeutet, und das hat, glaube ich, dem Kollegium sehr gut getan, weil die irgendwie immer dachten, Förderschwerpunkt heißt immer, die sprengen die Klasse und die zünden Dynamit unterm Tisch so ungefähr. Und ich glaube, das war ziemlich gut heute und hat so ein bisschen das Kollegium so ein bisschen beruhigt. Und das fand ich irgendwie ganz nett zu sehen. Aber kann ich dir nächste Woche mal in Ruhe von erzählen, weil es, glaube ich, ganz interessant wird. Und unabhängig davon, also weil man kann so Inklusion und ganze GL-Thema total differenziert diskutieren. Ich bin da auch nicht abschließend einer Meinung. So, ich finde, das ist eine sehr ausgeglichene Pro-Kontra-Tabelle sozusagen, die man zum GL machen kann. Vielleicht ist vielleicht ein bisschen was drin, wo wir ein bisschen drüber sprechen können. Genau.
Ja, kann ich mir meinen Erfahrungsschatz mit einbringen, weil ich ja schon übelst im Game bin. So.
Ja. Eben. Ja. Packen wir's?
Sounds good. Hier ist es dunkel geworden. Ich sehe nichts mehr.
Ja, es ist wirklich dunkel geworden. Ciao.
Peace out.